Hallo und herzlich willkommen zum True Crime Podcast Ungerecht. Für unsere erste Episode habe ich mir gleich mal einen ganz besonderen Fall rausgesucht, und zwar den Entführungsfall Jakob von Metzler aus dem Jahre 2002. Ich muss dazu sagen, dass der Fall mich schon seit sehr, sehr langer Zeit begleitet. Bevor ich Buchhändler wurde, habe ich ja Jura studiert und habe mich mit diesem Fall 2 Monate im Rahmen einer Seminararbeit beschäftigt. Und dann haben wir auch im Wochenendseminar über diesen Fall gesprochen und diskutiert, und seitdem hat mich der Fall im Grunde nicht mehr losgelassen. Also das waren wirklich auch leidenschaftlichste Diskussionen auf diesem Seminar, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Das ist wirklich ein Fall, bei dem es zur Sache geht. Vielleicht kennt ihr den Fall schon, also wer im Jahr 2002 alt genug war, um die Presseberichterstattungen zu verfolgen, wird sicherlich von dem Fall gehört haben. Ich würde euch bitten, trotzdem dran zu bleiben, weil ich sicherlich, glaube ich, durch die detaillierte Beschäftigung mit dem Fall einiges dazu beitragen kann. Falls ihr den Fall noch nicht kennt, umso besser, dann lernt ihr jetzt einen wirklich höchst spannenden Fall kennen, der wirklich viel, viel zu bieten hat. Bevor wir nun in die Einzelheiten des Falls einsteigen, möchte ich euch kurz noch einmal zusammenfassen, worum es hier überhaupt geht. Also wir sind im Jahre 2002 in Frankfurt am Main, und am 27.09. wird dort der 11-jährige Bankierssohn Jakob von Metzler auf dem Heimweg von seiner Schule entführt. Entführer ist der 27-jährige Jurastudent Magnus Gefgen, und Gefgen möchte eben durch diese Entführung von Jakobs wohlhabender Familie 1 Million Euro freipressen. Mit dem Lösegeld möchte er einen, ja, mittlerweile relativ aufwendigen Lebensstil finanzieren, den er sich leistet. Da werden wir noch im Detail drauf eingehen müssen. Er kennt Jakob, und deswegen ist es für ihn kein Problem, Jakob unter einen Vorwand in seine Wohnung zu locken. Dort tötet er Jakob, beseitigt die Spuren und trägt Jakobs Leiche in sein Auto. Mit Jakobs Leiche im Kofferraum fährt er nun am Grundstück der Familie von Metzler vorbei, wirft dort den Erpresserbrief über die Mauer und fährt dann weiter ins 80 Kilometer entfernte Bierstein, wo er dann sich Jakobs Leiche an einem See unter einem Steg entledigt. 2 Tage später soll die vereinbarte Geldübergabe stattfinden. Zur Überraschung der Polizei holt Gefgen das Geld persönlich ab und macht auch keinerlei Anstalten, sich irgendwie zu verbergen. Die Polizei nimmt ihn trotzdem nicht fest. Sie hofft eben, wenn sie Gefgen erstmal ziehen lässt, dass Gefgen sie früher oder später zum Versteck Jakobs führen wird. Die Geldübergabe fand nachts statt. Allerdings macht Gefgen auch im Laufe des nächsten Tages keinerlei Anstalten, Jakob aufzusuchen. Die Polizei wartet dann noch ein wenig. Es zeigt sich allerdings, dass Gefgen nur mit seiner Freundin auf der Frankfurter Zeil das erpresste Geld ausgibt, dass er mit ihr zum Frankfurter Flughafen fährt, dort eine Reise bucht und einen Mietwagen bucht, und schließlich ist die Polizei dann natürlich gezwungen, Gefgen festzunehmen und ihn zu fernnehmen, um letztlich Jakobs Aufenthaltsort rausfinden zu können. In der Vernehmung allerdings streitet Gefgen die Tat zunächst vollständig ab und führt dann nach und nach die Polizei auch mit falschen Angaben in die Irre. Die Beamten müssen natürlich davon ausgehen, dass Jakob irgendwo unversorgt und hilflos liegt und dass er in akuter Lebensgefahr schwebt. Sie wissen natürlich nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt längst tot ist, und müssen davon ausgehen, dass die Zeit drängt. Allerdings bleibt die Vernehmung erfolglos. Man muss sich das vorstellen, dass sich das Ganze jetzt schon über 12 Stunden zieht, auch über die Nacht. Natürlich gibt es kurze Unterbrechungen, aber das ist für alle Beteiligten natürlich auch höchst anstrengend. Das wirkliche Sagen bei der Polizei hat zu diesem Zeitpunkt der Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner, da der Präsident gerade im Urlaub verweilt. Und Daschner entschließt sich nun also, Gefgen Schmerzen zuzufügen oder ihm zumindest anzudrohen, Schmerzen zuzufügen, um zur Rettung Jakobs Informationen zu gewinnen. Also er formuliert das so, dass er sagt, nach vorheriger Anordnung unter ärztlicher Aufsicht drohen wir ihm Schmerzen an und fügen ihm die notfalls auch zu, um den Aufenthaltsort Jakobs preiszugeben. Und hier wird natürlich schon deutlich, dass das letztlich die Krux in diesem Fall ist. Also das ist der spannende Punkt, das ist das, was nachher dann die mediale Diskussion nach sich gezogen hat. Was jetzt in der Vernehmung genau passiert, die folgt nach Daschners Anordnung, das wissen wir natürlich nicht. Das wissen nur die Beteiligten, die in diesem Raum waren. Alles, was wir wissen, ist, dass diese Vernehmung dann letztlich dazu geführt hat, dass Gefgen der Polizei gesagt hat, wo sich Jakob befindet. Wie wir leider wissen, konnte die Polizei natürlich dort nur noch die Leiche Jakobs vorfinden. Hier zeigt sich natürlich, was diesen Fall so speziell macht. In der Regel haben wir ja nach der Tat nur ein Verfahren gegen den Täter, wo die Tat aufgearbeitet wird. Und hier haben wir eben nicht nur ein Verfahren gegen den Täter, sondern auch noch ein Verfahren gegen Daschner und die Polizei, wo ihre Vernehmungsmethoden beurteilt werden. Und dann haben wir noch eine gesellschaftliche Debatte. Und wie ich finde, eine höchst relevante gesellschaftliche Debatte. Wo es natürlich auch um die Frage geht, was darf man tun, um das Leben eines Kindes zu retten? Was darf die Polizei tun? Kann es vielleicht in Ausnahmefällen sogar richtig sein, sich über das Recht hinwegzusetzen und das zu tun, was man moralisch für richtig und falsch hält? Also das sind wirklich die Kernpunkte dieses Falls und das macht diesen Fall so brisant und so emotional. Man kann ihn eben nicht nur rechtlich einordnen, man kann sich nicht nur an der Tatbegehung abarbeiten, sondern es geht wirklich um Fragen von richtig und falsch, von gut und böse vermeintlich. Und das führt eben zu dieser emotionalen Debatte und deswegen finde ich diesen Fall so spannend. Und ich glaube, deshalb wird er auch nie ganz abkühlen und immer wieder in die Diskussion mit einkommen. Bevor wir jetzt in die Tiefe dieser gesellschaftlichen Debatte einsteigen, möchte ich nochmal auf den Fall und auf den Tatablauf im Speziellen eingehen. Ausgangspunkt ist ja sicherlich die Familie von Metzler, die eben Inhaber des Bankhauses Metzler ist. Das ist die zweitälteste Bank Deutschlands und dementsprechend ist sie natürlich vermögend. Sie tritt in Frankfurt auch häufiger als Mäzen auf für soziale und kulturelle Projekte. Das heißt, die Familie ist regelmäßig in der Presse, sie ist bekannt. Und wenn man den gesellschaftlichen Aufstieg sozusagen zelebriert, wird man auch wahrscheinlich früher oder später im Hause von Metzler ein- und ausgehen, weil die eben viele Projekte unterstützen. Trotz ihres Vermögens gilt die Familie als bescheiden. Das hört man also durch die Bank weg, egal ob es bei Journalisten ist, ob es bei Freunden und Bekannten ist. Aber natürlich leben sie in der Villa Metzler und ihr Wohlstand ist natürlich nicht vollkommen zu verbergen nach außen. Gerade wenn man eben auch so aktiv in der Gemeinschaft ist, wie diese Familie das ist. Und die Bescheidenheit der Familie zeigt sich eben auch darin, dass sie ihre Kinder eben gerade nicht auf ein Elite-Internat schicken, sondern dass die Kinder das örtliche Gymnasium in Frankfurt-Sachsenhausen, die Karl-Schurz-Schule, besuchen. Und Jakob und seine Schwester Elena werden auch nicht mit der Limousine oder von den Eltern mit dem SUV zur Schule gefahren, sondern fahren mit dem Bus. So ist das eben auch an diesem Tag. Wir sind am 27.09., einen Tag vor den Herbstferien. Jakob möchte mit seiner Familie also am nächsten Tag in den Urlaub fahren. Eigentlich fährt er häufiger mit seiner Schwester zurück von der Schule. Die möchte sich aber noch mit ihren Freundinnen treffen. Und so begibt sich Jakob alleine auf den Weg in die Herbstferien. Nun wissen wir ja schon, dass Jakob leider nicht wohlbehalten zu Hause angekommen ist, sondern von Magnus Gefgen entführt wurde. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, woher kannte Magnus Jakob überhaupt und warum ist Jakob freiwillig in Magnus' Auto gestiegen? Dazu muss man das Beziehungsgeflecht ein bisschen auseinanderdröseln. Also Magnus Gefgen ist zum Tatzeitpunkt 27 Jahre alt und ist aber mit einem deutlich jüngeren Mädchen, mit der 16-jährigen Katharina zusammen. Katharina wiederum ist mit Elena befreundet, das ist Jakobs ältere Schwester. Und alle drei zusammen gehen also aufs gleiche Gymnasium, auf die Karl-Schurz-Schule. Und somit hat natürlich Magnus auf Partys, die er zusammen mit seiner Freundin Katharina besucht hat, auch Elena kennengelernt. Und Magnus Gefgen hat wohl auch schon Elena und ihren kleinen Bruder Jakob gemeinsam dann von der Schule abgeholt und nach Hause gefahren. Somit ist man sich also, ich sag mal, lose bekannt. Außerdem muss man erwähnen, dass Magnus nur wenige hundert Meter von der Familie von Metzler entfernt wohnt. Also daran sieht man, dass Sachsenhausen jetzt nicht als klassisches Reichenviertel gelten kann, sondern es verläuft sozusagen ein Bahndamm durch diese Gegend und auf der einen Seite des Bahndamms ist die Villa Metzler und auf der anderen Seite ist eine bekannte Arbeitersiedlung in Sachsenhausen, die sogenannte Heimatsiedlung, in der eben auch Magnus Gefgen groß geworden ist und auch immer noch lebt. Wenn man sich jetzt die Biografie Gefgens anschaut, dann ist man fast wieder geneigt, dieses Klischeehafte, das hätte doch niemand vermutet, zu bemühen. Das finde ich immer ganz fürchterlich. Ich versuche mal darauf einzugehen, was ich damit meine. Also wenn wir jetzt von außen auf die Familie gucken, sehen wir, Magnus Gefgen ist in bodenständigen, aber unproblematischen Verhältnissen aufgewachsen. Er ist Sohn einer Erzieherin und eines Bauingenieurs. Die Familie wohnt eben, wie gesagt, in diesem Arbeiterviertel, das sicherlich nicht überdurchschnittlich wohlhabend, aber doch solide ist. Und ebenso wie sein Bruder schafft auch Magnus das Abitur und studiert danach. Er studiert Rechtswissenschaft, studiert Jura, die Eltern sind auch stolz auf ihn. Er engagiert sich in der katholischen Kirchengemeinde, die Mutter ist sehr katholisch, was man hört, erzieht ihn auch katholisch. Er ist Jugendbetreuer in dieser katholischen Kirchengemeinde. Und man ist da natürlich wieder geneigt zu sagen, was ein netter Junge, das hätte doch niemand erwartet. Das ist so ein bisschen auch das Narrativ, was dann später der Anwalt Gifkins versucht aufzunehmen. Er hat dann diesen, wie ich finde, fürchterlichen Satz geprägt, in dem er meinte, Gifkin ist eben der Typ, mit dem man seine Tochter zum Opernball schicken möchte. Das ist natürlich sehr befremdlich, nicht nur aufgrund der Tat, die wir mittlerweile wissen, dass Gifkin sie begangen hat, aber es zeigt nämlich eigentlich vielmehr, wie man wieder versucht, so ein Bild zu schaffen, ein Idealbild des Menschen, der so solide ist und der irgendwie nur dann von einem schlechten Moment übermannt wurde. Also das finde ich ganz fürchterlich. Und wenn man dann hinter diese Fassade schaut, dann kann man durchaus auch schon auffälliges und deviantes Verhalten bei Gifkin beobachten. Beispielsweise freundet er sich mit einem Jungen aus seiner katholischen Jugendgruppe an. Hier wird schon so ein bisschen das Muster auffällig, dass er sich gerne mit Jüngeren umgibt, was an sich natürlich nichts Verwerfliches ist, aber sicherlich auch gerade in dem Alter schon irgendwie auffällig ist. Ja, jedenfalls freundet er sich mit diesem Jungen an und in einem Fernsehinterview schildert die Familie und der Junge auch persönlich, wie einnehmend Gifkin war. Also Gifkin lässt den Jungen quasi überhaupt gar keinen Platz mehr für eigene Zeit, sondern er möchte diesen Jungen vollständig für sich haben. Der wiederum reagiert damit natürlich, oder darauf reagiert er natürlich mit Ablehnung, weil ihm das irgendwann zu viel wird. Auch die Familie hat dabei kein gutes Gefühl mehr und möchte Gifkin nicht mehr im Haus haben, weist ihn sozusagen ab. Der wiederum kann mit dieser Ablehnung überhaupt nicht umgehen und kontaktiert wohl noch beharrlich diese Familie. Sie haben auch geschildert, wie er beispielsweise dann vorm Haus stand, sich an der Fensterbank hochgezogen hat und durchs Fenster geschaut hat. Also er konnte scheinbar mit dieser Art von Ablehnung sehr schlecht umgehen. Und natürlich sucht Gifkin auch im Studium Anschluss. Und es liegt ja irgendwie auf der Hand, dass er als Arbeiterkind in diesem sogenannten Rich Boys Club, so haben nachher die Ermittler die Gruppe von Jurastudenten genannt, die bereits sehr wohlhabend sind, weil ihre Väter schon gutes Geld verdienen oder ihre Mütter als Anwälte, als hätte diesem Rich Boys Club nicht wirklich dazugehören kann. Trotzdem hat er es scheinbar versucht, irgendwie mit Lügen und Behauptungen immer wieder sich reicher zu machen, als er eigentlich ist. Und das spielt nicht nur in seiner Peer Group im Studium eine Rolle, sondern er hat sich nebenbei sozusagen auch eine Gruppe jüngerer Leute gesucht. Und zu dieser Gruppe gehört eben auch die 16-jährige Katharina, seine Freundin, und, wie wir schon bereits erwähnt hatten, Elena, Jakobs ältere Schwester. Und in dieser Gruppe von jungen Schülern versucht er immer wieder mit irgendwelchen Lügengeschichten sozusagen Aufsehen zu erregen. Also er sagt, dass er nach seinem Examen schon eine feste Stelle in einer großen Kanzlei sicher habe. Diese Kanzlei würde ihn bereits nicht nur das Studium finanzieren, sondern teure Autos zur Verfügung stellen. Und er generiert sich sozusagen als Reicher, der irgendwie dazugehören möchte. Es ist also wohl durchaus so, dass in dieser Gruppe von Jugendlichen man auch den Lebensstil durchaus genießt, ja, das vom Vermögen der Eltern natürlich durchaus auch irgendwie profitiert, mal eine Flugreise in der Gruppe machen kann. Das heißt also, den Urlaub dann auf Ibiza in einem Ferienhaus zu verbringen. Und irgendwie erscheint das Gifkin alles sehr attraktiv und er möchte dazugehören. Auch seiner 16-jährigen Freundin Katharina möchte er viel bieten. Und da er dieses Vermögen aber gar nicht hat und es natürlich nicht nur bei den Lügen belassen kann, verschuldet er sich einerseits. Er braucht den Rentenfonds, den sein Vater für ihn angelegt hat, auf. Das heißt, er lebt sozusagen auf Pump. Er führt einen Lebensstil, den er sich nicht leisten kann, der nicht seiner sozialen Herkunft entspricht. Aber weil er trotzdem versucht, irgendwo dazuzugehören, weil er trotzdem nach etwas strebt, das er eigentlich nicht ist, verschuldet er sich, lebt auf Pump und ja, denkt im Grunde nicht an die Zukunft, sondern versucht nur, sich eine Gegenwart zu kreieren, die er sich erträumt. Abgesehen davon, dass das, was Gifkin erzählt, natürlich totaler Schwachsinn ist. Ich meine, als Jurastudent, der noch nicht mal das erste Staatsexamen abgelegt hat, muss man erstmal liefern. Da muss man erstmal, um eine Chance auf einen guten Job in einer richtig guten Kanzlei zu haben, muss man erstmal ein verdammt gutes erstes Staatsexamen machen und dann wartet ja auch immer noch das Referendariat und dann anschließend das zweite Staatsexamen. Also daran zeigt sich natürlich schon, was er für einen Unfug erzählt. Zweitens ist natürlich klar, worin das Ganze letztlich resultiert. Gefgen droht, das hat auch die Polizei nachher so formuliert, der gesellschaftliche Offenbarungseid. Er ist also an einem Punkt angekommen, wo er, ich habe irgendwo mal die Summe von ca. 8.000 Euro gelesen, bereits im Minus, also im Dispo ist und auch alles, was er an Rücklagen hatte, in irgendeiner Form ja liquide gemacht hat und verpulvert hat für teure Geschenke seine Freundin. Also sei es Schmuck, seien es irgendwelche anderen Sachen, die man in Frankfurt auf der Zeil bekommen kann. Da gibt es ja in einer Stadt wie Frankfurt einige Möglichkeiten, das Geld gut loszuwerden. So hat er also quasi alles verpulvert und ihm droht jetzt quasi der Offenbarungseid, an dem er die Hosen runterlassen muss. Und das fürchtet Gefgen scheinbar so sehr, dass er nun auf die Idee kommt, Jakob zu entführen und ein Lösegeld von 1 Million Euro zu erpressen. Also auch da kann man ja vielleicht schon mal drüber nachdenken, was das über einen Menschen aussagt. Anstatt jetzt die Konfrontation endlich anzugehen, endlich zu erkennen, dass man nicht sein kann, wer man eigentlich nicht ist, plant er dann wirklich ein schlimmes Verbrechen, um seinen Lebensstil doch weiter fortzuführen. Also da erkenne ich schon so eine Art Narzissmus und Selbstgerechtigkeit und Selbstbezogenheit. Ich bin eigentlich nicht dafür, das so küchenpsychologisch zu analysieren, aber ich glaube, an dieser Stelle wird das schon relativ klar, welchen Geisteskind dieser Magnus Gefgen eigentlich ist. Gefgen wird später schildern, dass der Tatplan schon bereits längere Zeit in seinem Kopf schwebte und er auch schon einige Male offensichtlich Jakob auf dem Heimweg von der Schule aufgelauert ist, dann letztlich aber doch Abstand von der Tat genommen hat. Am 27.09.2002 macht Gefgen aber dann das, was er sich vorgenommen hat und entführt Jakob. Wenn wir uns nochmal genau anschauen, wie das passiert ist, wie gesagt, Gefgen und Jakob kannten sich flüchtig. Magnus Gefgen hat Jakob schon mal nach Hause gefahren, deswegen konnte er ihn einfach ansprechen, oft nachdem er aus dem Bus ausgestiegen ist und hat ihn dann unter einen Vorwand letztlich zu seiner Wohnung gefahren, also zu Gefgens Wohnung. Gefgen hat Jakob, glaube ich, gesagt, seine Schwester habe beim letzten Mal eine Jacke bei ihm vergessen und er könne doch kurz mit Gefgen nach Hause kommen, dann könne er die Jacke abholen und daraufhin würde Gefgen ihn dann nach Hause fahren. Jakob lässt sich natürlich darauf ein. Die Familie sagt später, Jakob sei ein durchaus misstrauisches Kind gewesen. Aber unter diesen Voraussetzungen, wenn man schon mal mit dem Täter nach Hause gefahren ist, wenn die Schwester ihn kennt, wenn man weiß, er ist mit der Freundin der Schwester zusammen, dann denke ich, kann man Jakob hier auch in dem Sinne keinen Vorwurf machen oder kann das komplett nachvollziehen, dass Jakob hier arglos war und zu Gefgen ins Auto stieg. Gefgen nimmt Jakob dann mit in die Wohnung und in der Wohnung tötet Gefgen Jakob letztlich. Ich bin eigentlich immer kein großer Freund davon, deswegen stocke ich gerade etwas, die wirkliche Tatbegehung so detailliert auszubreiten, weil ich der Meinung bin, man muss sich nicht wohl juristisch daran nachher irgendwie, man muss das nicht ausweiten und muss sich da wohl juristisch dran erfreuen. Mir ist es aber doch schon mal wichtig, weil gerade in diesem Fall Gefgen so sehr im Vordergrund steht, nochmal darzulegen, wie Jakob natürlich dann auch gelitten hat. Denn Gefgen hat Jakob erdrosselt oder hat ihn ersticken lassen. Und wenn man ein Krimi guckt oder wenn man Filme guckt im Fernsehen, sieht man häufig, dass jemand da irgendwie 10 Sekunden lang auf dem Hals des Opfers rumdrückt und dann sackt das Opfer in sich zusammen und ist tot. Also der Tod des Erstickens und des Erdrosselns wird häufig sehr harmlos und sehr schnell dargestellt. In der Praxis, auch wenn man mit Gerichtsmedizinern spricht oder wenn man einfach Erfahrung mit Kriminalfällen hat, weiß man, dass dem nicht so ist. Ich glaube, im Prozess hat auch nachher eine Gerichtsmedizinerin gesagt, dass Jakob durchaus wahrscheinlich 10 bis 15 Minuten Todesangst hatte und auch vielleicht sogar so lange im Todeskampf war. Das muss man sich mal vorstellen und das müssen wir, glaube ich, auch einfach mal sagen und benennen dürfen, wenn wir über diesen Fall sprechen, dass hier nicht nur ein junger Mensch sein Leben verloren hat, sondern dass er auch gelitten hat. Und das klingt immer so, ja, kurz abgehandelt und so formal, wenn man sagt, Gefgen hat Jakob erstickt. Aber was das eigentlich bedeutet, so einen Menschen in den Todeskampf zu schicken, ist wirklich fürchterlich. Das muss ich auch an der Stelle einfach nochmal ausführen und betonen, weil so sehr wir auch im Fall hier über Daschner reden und über Metzler reden, über Gefgen reden, So sehr ist es doch auch einfach Jakob von Metzler und seine Familie, die die Opfer eines schlimmen Verbrechens geworden sind. Und das darf man nie vergessen und muss man, glaube ich, auch immer in der Auseinandersetzung mit den Fällen ausreichend würdigen. Gefgen lässt Jakob also ersticken. Soweit ich das noch den Akten entnommen habe, hat er das mit Klebeband gemacht. Also er hat Jakob scheinbar Mund und Nase zugeklebt. Ob er dann zusätzlich ihn noch gewürgt hat am Hals, kann ich jetzt nicht mehr mich genau erinnern. Ich weiß, dass die Presse damals, nachdem Jakobs Leiche gefunden wurde, gesagt hat, er hätte Würgemale auch am Hals aufgewiesen. Da kann ich mich jetzt allerdings nicht festlegen. Was noch erwähnenswert ist, ist, dass Gefgen nachher sagt, dass das eigentlich nicht sein Plan gewesen sei, Jakob in seiner Wohnung direkt zu ersticken. Er habe vielmehr den Plan gehabt, Jakob 2 Flaschen Wodka zu trinken zu geben oder ihm sozusagen einzuflößen und damit sozusagen eine Amnesie herbeizuführen, damit Jakob sich nachher nicht mehr an die Tat erinnern kann. Das Gericht hatte natürlich große Schwierigkeiten, Gefgen das zu glauben. Einerseits erscheint es sehr naiv zu glauben, man könne ihm einfach diesen Alkohol einflößen. Andererseits muss man natürlich sagen, dass gerade einem 11-Jährigen Alkohol zu geben, dass das ein wahnsinniges Risiko natürlich auch ist. Also gerade so starker Alkohol wie Wodka, auch damit hätte er letztlich Jakob natürlich umbringen können. Und drittens muss man natürlich auch sagen, dass das ein völlig ungeeignetes Mittel ist. Also wenn man mal dran denkt, wie ein Filmriss vonstatten geht, den man durch starken Alkoholkonsum hat. Man geht vielleicht zu einer Party, trinkt zu viel und weiß am nächsten Tag nicht mehr, wie man nach Hause gekommen ist. Aber man weiß ja immer noch, wie man zur Party hingekommen ist. Man weiß immer noch, was man am Nachmittag vor der Party gemacht hat. Also eine Amnesie kann man durch Alkoholkonsum immer nur so weit herbeiführen, bis sozusagen zum Zeitpunkt der ersten Alkoholeinnahme. Dadurch ist das Mittel natürlich völlig untauglich. Und gerade jemand mit der Bildung Gefgens, der ja auch im Jurastudium, im Strafrecht durchaus mit solchen Fragen konfrontiert ist, der Schuldunfähigkeit oder auch des Nachtrunks und so weiter, der hätte das eigentlich auch wissen müssen. Da Gefgen ja sowieso irgendwie die Vorliebe zur Lüge offensichtlich in seinem Leben für sich entdeckt hat, hat man also große Schwierigkeiten, ihm diese Äußerungen, er habe Jakob eigentlich mit Alkohol sozusagen nur betäuben wollen, hat man große Schwierigkeiten, ihm das zu glauben. Im Anschluss entkleidet Gefgen die Leiche Jakobs. Er möchte natürlich alle Fingerabdrücke und mögliche Faserspuren, die er hinterlassen haben könnte, beseitigen und nimmt dann also den ausgezogenen Leichnam Jakobs unter die Dusche, um ihn dort abzuduschen und die Spuren zu vernichten. Ich habe auch gelesen, dass er angeblich Jakob noch mit dem Kopf unter Wasser getaucht haben soll, um zu überprüfen, dass er wirklich verstorben ist. Es ist absolut grausam. Aber der Hintergrund ist natürlich, dass das, was ich gerade erwähnt hatte, dass der Erstickungskampf durchaus länger und qualvoller ist, als man das zumeist in anderen Filmen oder so sehen kann. Das heißt, häufig ist es so, dass Leute in Ohnmacht fallen und bewusstlos sind, aber noch nicht tot sind und nach einiger Zeit wieder aufwachen. Das wusste Gefgen dann offensichtlich doch auch und hat somit nochmal überprüft, ob noch irgendeine Form der Atmung bei Jakob vorhanden war. Danach hat er Jakob dann in Tüten und ein Bettlaken gewickelt und in sein Auto in den Kofferraum getragen. Mit Jakobs Leiche im Kofferraum fuhr er dann in die Nähe der Villa Metzler, zur Familie von Metzler, also die Eltern von Jakob. Er hat wohl 50 Meter entfernt dort sein Auto abgestellt, ist zur Villa gegangen und hat dort den vorbereiteten Erpresserbrief, den hatte er schon vor einiger Zeit auf einer Schreibmaschine getippt, dann über die Mauer der Familie geworfen, beziehungsweise ans Gartentor gelegt. Da liest man verschiedene Versionen, aber darauf kommt es ja im Grunde auch nicht an. Er wirft jedenfalls persönlich den Erpresserbrief vors Haus. Danach setzt er seine Fahrt dann fort und fährt, wie gesagt, ins 80 Kilometer entfernte Bierstein. Diesen Ort hatte er sich scheinbar schon vor einigen Wochen ausgesucht. Dort ist ein abgelegener See im Schauerwald. Das passt leider in diesem Fall dann irgendwie doppelt gut. Und positioniert da die Leiche Jakobs, eingewickelt eben in Tüten und dem Bettlaken unter einem Stech. Was danach passiert ist, wieder finde ich, es ist unglaublich absurd. Also es war ein Freitag, an dem Gifgen Jakob ermordet hat. Und freitags trifft sich eben Gifgens Familie immer zum Mittagessen. Also da kommen wir dann auch wieder im Grunde darauf zu sprechen, dass seine Mutter sehr katholisch war und die ganze Familie eben sehr katholisch gelebt hat. Und mittags gehörte scheinbar das gemeinsame Essen zum festen Ritual. Und das hat Gifgen dann offensichtlich auch so eingeplant, dass er, nachdem er diese fürchterliche Tat begangen hat, dann auf direktem Wege zu seinen Eltern gefahren ist und dort mit ihnen Reibeplätzchen gegessen hat. Es ist angesichts der Perversion dieser Tat wieder mal unglaublich. Aber da zeigt sich eben das, was ich gerade schon sagen wollte, als ich auf Gifgens Persönlichkeit und auf seine Biografie eingegangen bin. Kriminalität ist banal. Das Böse ist banal. Niemand, der irgendein Verbrechen begeht, ist 24 Stunden am Tag hauptberuflich Verbrecher und böse. Nein, auch diese Leute haben ihren ganz normalen Alltag. Und das ist gerade das, was häufig uns so belastet, weil wir natürlich dann wissen, man sieht es den Leuten nicht an. Ja? Man sieht es den Leuten wirklich nicht an. Und das hat damals Hannah Arendt im Grunde schon zu den Verbrechen im Nationalsozialismus auch gesagt. Das meinte sie, als sie meinte, das Böse ist banal, die Banalität des Bösen. Also derjenige, der als Wächter in einem KZ schlimmste Verbrechen begeht, der kann abends liebevoll seiner Tochter eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Abends bei seiner Familie einen völlig normalen, bodenständigen Eindruck machen und auch normal leben. Das ist wirklich ja, das, was immer wieder an diesen Fällen auch bedrückend ist. Ja, und das zeigt sich dann eben hier auch bei Gifgen. Ja. Gerade noch ein schlimmes Verbrechen begangen, einen 11-Jährigen ermordet, entkleidet, die Spuren beseitigt, ihn wie Müll letztlich an einem See abgelegt und eine Stunde später mit Mama und Papa beim Mittagessen. Ja, es ist unglaublich. Etwa zum gleichen Zeitpunkt, wo Magnus Gifgen mit seiner Familie zu Mittag isst, findet ein Angestellter der Familie von Metzler den Erpresserbrief am Eingangstor der Villa Metzler. Es wird sich wahrscheinlich um eine Art Gärtner oder so gehandelt haben. Jedenfalls benachrichtigt er natürlich sofort die Familie, die wiederum dann relativ zügig die Polizei einschaltet. Ich möchte an der Stelle nur einen ganz kurzen Exkurs machen zum Thema, schaltet man bei einem Entführungsfall als Familie die Polizei ein oder nicht? Denn es gibt durchaus Fälle, in denen die Polizei nicht oder erst später eingeschaltet wird. Es ist natürlich eine Entscheidung, die die Familie höchstpersönlich treffen muss. Ich möchte nur noch mal betonen, warum es sich diese Frage überhaupt stellt. Denn man muss natürlich eins sagen, auch die Polizei möchte natürlich zuallererst mal das Gleiche, was die Familie möchte, nämlich das Entführungsopfer wohlbehalten wieder zurückbringen. Daran habe ich keinerlei Zweifel. Aber, und das ist das Problem, warum es häufig dann im weiteren Verlauf zu Streitigkeiten zwischen der Polizei und der Familie des Entführten kommt, die Polizei hat natürlich auch noch eine zweite Zielsetzung. Und diese zweite Zielsetzung ist die Strafverfolgung. Das ist sozusagen das repressive Element. Also wir haben auf der einen Seite das präventive Element. Da geht es darum, dass das Entführungsopfer möglichst unverletzt wieder zurückkehrt. Auf der anderen Seite haben wir das repressive Element. Da geht es darum, dass wir natürlich auch direkt versuchen, Beweise zu sichern, dass wir versuchen, das ganze Ding festzumachen, dass wir nachher einen Täter haben, den wir in einem Gerichtsverfahren verurteilen können. Es ist das repressive Element. Und auch wenn die Familie natürlich schon möchte, dass der Täter für seine Tat bestraft wird, ist ihr das zu diesem Zeitpunkt der Entführung natürlich völlig egal. Alles, was die Familie möchte, ist, das Entführungsopfer wieder in die Arme zu schließen. Und die würden sofort zustimmen, wenn man sagt, der Täter ist über alle Berge, wir können ihn nicht ermitteln, aber sie bekommen ihr Kind wieder wohlbehalten zurück. Das ist doch klar, das ist das Einzige, was für die Familie zählt. Die Polizei muss das Ganze in der Regel etwas differenzierter sehen. Das birgt eine Menge Konfliktpotenzial. Dessen muss man sich im Klaren sein. Man muss das natürlich in jedem Fall auch einzeln beurteilen. Grundsätzlich denke ich, kann es natürlich nie falsch sein, die Polizei damit hinzuzuziehen. Da gehört sie natürlich auch eigentlich hin. Es ist sicherlich auch riskant, sich ohne kriminalistische Erfahrung dann auf einen Deal mit den Entführern einzulassen. Aber grundsätzlich möchte ich das nur mal ansprechen, dass es diesen Konflikt durchaus gibt. schalte ich die Polizei ein. Zumal natürlich auch in den meisten Erpresserbriefen ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass man bitte die Polizei nicht einschalten möge. Dem intelligenten Täter wird natürlich klar sein, dass es in der Regel nicht der Fall ist, dass natürlich die Polizei eingeschaltet wird. Aber auch das ist sicherlich ein Element. Die Familie hat natürlich Angst. Die Familie weiß genau, auch in der Polizei werden Fehler gemacht. Und wenn die Täter erfahren, dass wir sofort die Polizei eingeschaltet haben, ist das möglicherweise schon der Funken, der letztlich dafür sorgt, dass unser Familienmitglied, dass das Entführungsopfer in Gefahr gerät. Das ist sicherlich da eine Überlegung. Bei der Familie von Metzler hat sich die Frage offensichtlich nicht gestellt. Sie hat sich dazu entschieden, sofort die Polizei mit in diesen Entführungsfall zu holen. Jetzt müssen wir uns natürlich klar machen, was die Polizei und die Familie zu diesem Zeitpunkt überhaupt hat. Wir wissen jetzt schon ganz viel über den Fall, die Familie natürlich noch nicht. Das Einzige, was die Familie und die Polizei letztlich haben, ist der Erpresserbrief. Und dementsprechend wird natürlich dieser Erpresserbrief jetzt erstmal von der Polizei unter die Lupe genommen. Die Polizei gründet in einem solchen Fall, also in solchen Spezialfall, sofort eine BOA, also eine sogenannte besondere Aufbaukommission, und die kümmert sich jetzt also um diesen Fall Jakob. Da kommen dann eben auch Experten zusammen, die Erfahrungen haben in der Analyse eines solchen Erpresserschreibens. Und man muss das durchaus in dieser Deutlichkeit sagen, die Polizei bekommt bei diesem Erpresserbrief eigentlich sofort Bauchschmerzen. Denn der Erpresserbrief zeigt der Polizei vor allem zuerst mal, dass es sich offensichtlich um einen Dilettanten, um einen Amateur handelt, um jemanden, der nicht wirklich weiß, was er tut. Da deuten nämlich in dem Schreiben verschiedenste Dinge darauf hin. Beispielsweise schreibt Gefgen in diesem Schreiben schon einen Übergabeort und Termin rein. Also wir haben ja die Tat am Freitag und er schreibt, die Geldübergabe möge am Montag um 1 Uhr an einer bestimmten Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs in Frankfurt passieren. Das ist für einen Erpresserbrief schon mal völlig ungewöhnlich. Denn man muss sich ja nochmal eins vorstellen. Der Erpresser möchte natürlich bei der Übergabe immer sozusagen einen Vorsprung haben. Also in der Regel kündigt er den Übergabezeitpunkt, den Geldübergabezeitpunkt und den Ort erst kurz vor der Tat telefonisch an, damit die Polizei keine Vorbereitungszeit hat. Es ist sehr unklug, das im Tag, also Tage im Voraus schon anzukündigen. Da kann die Polizei sich natürlich vorbereiten. Die Polizei kann die Überwachung dieses Ortes einleiten. Es ist völlig untypisch, das zu machen. Daran sieht die Polizei schon mal, wir haben es hier offensichtlich nicht mit Profis zu tun. Denn von Profis kann man ja bei Entführung durchaus auch sprechen. Es gibt wirklich Leute, die sozusagen Berufsverbrecher sind. Da werden wir auch wahrscheinlich in späteren Episoden des Podcasts nochmal drauf kommen, wenn wir andere Entführungsfälle sehen. Da gibt es wirklich Leute, die das ja sehr abgebrüht und professionell machen. Und die würden sicherlich nicht auf die Idee kommen, Übergabeort und Zeitpunkt schon im ersten Erpresserbrief zu benennen. Das ist sicherlich ungewöhnlich. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der Zeitpunkt für die Geldübergabe ungeschickt ist an einem Montag. Es ist sicherlich so, man muss sich das ja auch mal vorstellen, 1 Million Euro in Bargeld, da kommen eine Menge Scheine zusammen. Und es ist so, dass die Bank Metzler übers Wochenende diese Anzahl von Scheinen gar nicht im Tresor hat. Ja, also das wird häufig bei Entführungsfällen vergessen und bei Geldübergaben, dass erstmal dieses Geld besorgt werden muss. Also es ist nicht so, dass irgendwo bei der Polizei oder bei irgendwelchen Banken Geldkoffer an der Seite liegen, die schon für einen Lösegeldfall vorbereitet sind, sondern dieses Geld muss A, erstmal beschafft werden und es muss natürlich dann B, auch erfasst werden, weil natürlich die Seriennummer dieser Geldscheine erfasst werden, damit man nachher das Geld sicherstellen kann und weiß, was gehört jetzt zum Lösegeld und was nicht. Also es ist ein erheblicher Arbeitsaufwand, der gerade über das Wochenende schwer zu bewerkstelligen ist. Auch das hätte ein professioneller Täter, ein erfahrener Täter gewusst und hätte dann sich einen günstigeren Zeitpunkt für die Geldübergabe oder für die Entführung insgesamt ausgesucht. Was der Polizei außerdem Bauchschmerzen bereitet, ist die Tatsache, dass sie aus dem Entführerbrief meint zu entnehmen, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Wie sie das jetzt im Detailfall rausfinden, kann ich nicht sagen. Die Polizei ist sich natürlich auch nicht sicher. Das wird sich im weiteren Verlauf jetzt noch zeigen. Aber einige Formulierungen deuten jedenfalls darauf hin, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Auch das ist im Entführungsfall natürlich schlecht, weil unter Umständen damit der Täter der Einzige ist, der sich um das Entführungsopfer kümmern kann. ist also gerade auch im Fall einer Festnahme oder falls dem Täter was zustößt, ist das Opfer also unter Umständen nicht aufzufinden, beziehungsweise ist sich hilflos sich selbst überlassen. Und das ist natürlich ein Zustand, der ja nicht unbedingt Mut macht. Was der Polizei noch mehr Bauchschmerzen bereitet, ist die Tatsache, dass das Schreiben bereits darauf hindeutet, dass sich Täter und Opfer kennen, beziehungsweise dass Magnus, also dass der Täter, da wissen Sie natürlich noch nicht, dass es Magnus Gefgen ist, dass der Täter die Opferfamilie kennt. Und das ist natürlich insofern immer problematisch, als dass das darauf hindeutet, dass der Täter wahrscheinlich das Entführungsopfer töten wird. Denn es ist natürlich klar, wenn das Entführungsopfer wieder freigelassen wird und es kennt den Täter, dann ist dieses Entführungsopfer natürlich Kronzeuge Nummer 1 und kann letztlich gegen den Täter aussagen. Was bei unbekannten Tätern nicht der Fall ist. Da ziehen sich die Täter einfach eine Sturmhaube über und dadurch ist dann eben sichergestellt, dass die Identifikation nachher schwierig wird und dass das Opfer die Polizei nicht auf die Spur des Täters führen kann. Die Polizei weiß natürlich auch, dass es keinerlei Aussagen gibt, wie Jakob entführt worden sein könnte. Also wenn er gewaltsam entführt worden wäre, am helllichten Tag, freitags um 10:30 Uhr, deutet viel darauf hin, dass es wahrscheinlich Zeugen gegeben hätte. Also auch die Tatsache, dass nichts beobachtet wurde, deutet darauf hin, dass Jakob freiwillig mit seinen Entführern mitgegangen ist, was wiederum darauf hindeutet, dass er ihn kennen könnte. Und das macht der Polizei Sorgen, denn wie gesagt, die Polizei weiß, dass das die Überlebenschancen von Jakob ganz erheblich mindert. Es zeigt sich auch in diesem Erpresserbrief, dass der Täter offensichtlich extrem auf den Erfolg dieser Entführung angewiesen ist. Denn am Ende betont er nochmal, dass man ihn doch bitte ziehen lassen möge, dass er sich mit dem Geld ins Ausland absetzen möge und dass man ihm da auch nicht hinterher ermittelt. In der Art und Weise, wie das formuliert ist, deutet das auf einen extremen finanziellen Druck hin. Auch das gefällt der Polizei sozusagen nicht. Und das dilettantische Vorgehen des Täters zeigt sich dann auch darin, inwiefern er möchte, dass die Familie von Metzler dieser Forderung zustimmt. Also es ist halt häufig so, dass dann ein Zeichen vereinbart wird zwischen Täter und Opferfamilie. Wie gibt die Familie sozusagen bekannt, dass sie jetzt auf die Forderung eingeht? Und im Falle Gefgens hat Gefgen eben gefordert, dass die Familie von Metzler ein Auto mit Standlicht vor ihrem Haus parkt, zu einem gewissen Zeitpunkt. Auch das ist ungewöhnlich und ungeschickt. Denn damit man das sehen kann, dass dieses Auto da parkt, muss man natürlich dem Grundstück des Hauses von Metzler sehr nahe kommen. Und es ist natürlich klar, dass die Polizei, die bereits zu diesem Zeitpunkt in diesem Fall eingeschaltet war, dann das Grundstück großflächig observiert. Die Familie hat sich dann auch darauf eingelassen und das Auto mit Standlicht dort abgestellt, aber die Polizei hat offensichtlich nichts Verdächtiges beobachten können. Also man kann vielleicht davon ausgehen, dass Gefgen selber gemerkt hat, dass das nicht seine beste Idee war und auch gar nicht mehr dieses Zeichen dann beobachtet hat und einfach davon ausgegangen ist, dass es mit der Geldübergabe klappt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Polizei eine BRO, also eine besondere Aufbauorganisation für diesen Fall natürlich einberufen hat. Das macht die Polizei im Grunde immer bei besonders komplexen Fällen und komplexen Sachlagen. Man muss sich das jetzt nochmal kurz vergegenwärtigen, was da natürlich jetzt im Hintergrund alles passiert. Also da wird natürlich in alle Richtungen ermittelt, da wird der Telefonanschluss der Familie überwacht, da werden auch Leute überwacht, die das selber gar nicht wissen. Die Polizei rät der Familie natürlich auch zu einem gewissen Misstrauen erstmal. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Öffentlichkeit von diesem Fall noch nicht erfahren darf. Also es weiß jetzt im Grunde wirklich nur die Familie, es wissen die Mitarbeiter der Familie, denen man das nicht verheimlichen kann, und es weiß die Gruppe der Polizei. Weder Journalisten noch die Öffentlichkeit sollen was davon erfahren, denn man weiß natürlich, wenn etwas an die Öffentlichkeit dringt, ist Jakob in noch akuterer Lebensgefahr. Man muss davon ausgehen, wenn die Täter über die Presse was erfahren oder etwas mitbekommen, dass Jakob schaden wird. Und so muss man sich dann natürlich auch die Polizeiarbeit vorstellen. Also die Polizei ist zwar eingeschaltet, aber darf sich natürlich öffentlich mit der Familie nicht zeigen. Also das passiert alles unter Geheimhaltung. Die Beamten kommen in Zivil. Sie versuchen sich so Zutritt zu einem Haus verschaffen, dass man das nicht direkt von vorne sieht. Liegen da flach in irgendwelchen Autos, mit denen sie auf den Hof fahren. Die Familie muss, und das ist das Unfassbar Schlimme auch für die Familie, versuchen, nach außen hin ein normales Leben weiterzuführen, damit niemandem etwas auffällt. Das ist, muss eine unglaubliche Belastung sein. Also neben der nervlichen Belastung, nicht zu wissen, wo mein Kind bzw. mein Bruder ist und Angst um sein Leben zu haben, muss ich zusätzlich noch diese Fassade aufrechterhalten nach außen, muss quasi dieses Schauspiel vorführen, um nicht ja, letztlich das Ganze zu enttarnen und damit das Entführungsopfer in Gefahr zu bringen. Das ist also ein unfassbarer Aufwand, der hier geschieht. Und es wird natürlich auch eine gewisse Kulisse des Misstrauens geschaffen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Das heißt also insbesondere, dass natürlich gerade die Polizei dann auch ein Auge auf die Mitarbeiter der Familie wirft. Ne? Also wenn da ein Haushälter oder eine Haushälterin bzw. Gärtner, Gärtnerin ist, da mal hinzuschauen. Haben die vielleicht Geldprobleme? Ist da irgendwas im Hintergrund, was darauf hindeuten könnte, dass die so eine Tat planen würden? Also die Polizei muss in alle Richtungen gucken. Und das schafft natürlich ein ganz, ja, ein ganz angespanntes Umfeld von Ungewissheit, von Ermittlungen, von Verdächtigungen. Das muss man sich an solchen Stellen immer bewusst machen. Gerade in einem Fall wie diesen, wo die Polizei von dem Erpresserbrief abgesehen noch keinerlei Spuren und Hinweise hat. Schwer zu verdauen ist an der Stelle, dass tatsächlich Jakobs Schwester Elena, die, wie ich ja bereits ausgeführt habe, den Magnus Gefgen auch flüchtig kannte, dass die wohl im Anruf mit einer Freundin den Namen Gefgens sozusagen als Verdächtigen ins Spiel gebracht hat, schon an diesem ersten Tag nach der Tat. Da hat sie darauf hingewiesen, dass er ja durchaus Geld brauche und auch, dass er einfach ein komischer Typ ist. Also da wird nochmal deutlich, dass er auch in dieser Peergroup von Jugendlichen, in der er sich da befunden hat, nicht wirklich auf Gegenliebe gestoßen ist. Also was man so hört, haben die auch eher über ihn gelacht und ihn nicht wirklich ernst genommen. Aber Elena ist jetzt wohl, nachdem diese Tat begangen wurde und nachdem auch die Polizei natürlich die Familienmitglieder geradezu dazu zu anstachelt und sagt, denken Sie nach, ist irgendetwas Ungewöhnliches passiert? Haben Sie eine komische Begegnung gehabt? Kennen Sie jemanden, der Geld braucht? Kennen Sie jemanden, der sich in letzter Zeit in das Umfeld Ihrer Familie begeben hat, der dort vorher noch nicht war? Also all diese Fragen werden natürlich gestellt und sind ja auch wichtig, weil die Polizei natürlich wirklich sicherstellen möchte, dass alle Informationen, die irgendwie relevant sein könnten bei der Ermittlung des Täters, dann auch an die Polizei fließen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Elena dann aber letztlich den Namen der Polizei doch nicht genannt. Und man kann sich nur ansatzweise vorstellen, was das dann in einem Mädchen auch auslöst. Also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz fürchterlich. Aber es zeigt sich anhand allein des Gedankens, dass sie Gefgen verdächtigt, zeigt sich ja schon, dass dieser Maggi, wie sie ihn ja auch genannt haben, eben nicht der an der Oberfläche völlig, völlig unbescholtene und so sympathische und wahnsinnig gute Kerl war, dem man sowas nie zutrauen würde, sondern schon auch eine Person war, die man durchaus in die Nähe eines solchen Verbrechens bringen würde, wenn eben die Umstände da auch stimmig sind. Was letztlich auch eine Besonderheit dieses Falls ist, ist der Umstand, dass keine Kommunikation mehr zwischen dem Täter und der Polizei nach dem Erpresserbrief stattfindet. Also in anderen Entführungsfällen finden häufig zahlreiche Anrufe statt. Es kommen noch weitere Briefe rein, in der Kommunikation zur Lösegeldübergabe geschieht, in der Bedingungen genannt werden. Das alles ist hier nicht der Fall, weil Gefgen bereits im Erpresserbrief die Konditionen für die Geldübergabe geschildert hat. Und das macht der Polizei insofern Sorgen, als dass der größte Faustpfand, den man eigentlich hat in so einem Entführungsfall, ist, dass man bis zur Geldübergabe immer noch ein Lebenszeichen des Opfers verlangen kann. Also man kann dann beispielsweise, wenn der Übergabeort und der Zeitpunkt verhandelt werden, kann man sagen, wir sind bei der Geldübergabe dabei, aber nur, wenn wir jetzt ein Lebenszeichen des Opfers kriegen. Ja, das kann dann irgendeine schriftliche Mitteilung sein, in der man entweder die Handschrift wieder erkennt oder irgendwelche Formulierungen, die eindeutig auf das Opfer zurückgehen. Und das ist natürlich für die Familie dann auch wichtig zu wissen, das Opfer lebt noch und wir können jetzt mit der Geldübergabe eben dazu beitragen, dass es wieder unbescholten zu uns kommt oder wohlbehalten zu uns kommt. Das ist in diesem Fall nicht so. Dadurch, dass man keinerlei Verbindungsmöglichkeit zum Täter hat, kann man auch diesen Faustpfand des Lebenszeichens nicht einfordern. Und das ist der Polizei sehr bewusst und es scheint dann auch der Familie bewusst gewesen zu sein, die natürlich große Angst hat, ob sie Jakob nochmal wohlbehalten wieder in die Arme schließen kann. Und so kommt es dann in der Nacht vom 29. auf den 30. um 1 Uhr morgens zur Geldübergabe. Gefgen hatte ja schon im Brief festgelegt, dass diese an einer Straßenbahnhaltestelle im Frankfurter Stadtwald, Oberschweinstiege heißt die Haltestelle, stattfinden sollte. Und die Polizei ist natürlich vorbereitet. Das Gebiet wird großräumig observiert. Dadurch, dass sich die Haltestelle im Stadtwald befindet, ist es sicherlich nochmal sogar einfacher, viele Beamte in Zivil dort zu verstecken. Man tarnt dann auch sich als Spaziergänger, als Polizei und ist also in diesem Bereich natürlich präsent, um alles zu observieren. Das Geld konnte man rechtzeitig besorgen. Wie Gefgen es gefordert hatte, wurde es in Aldi-Tüten gepackt und in einen Mülleimer an diesem Haltestellenhäuschen platziert. Zur großen Überraschung der Polizei, das kann man, denke ich, schon sagen, taucht Gefgen dann auch persönlich auf. Völlig ungetarnt holt er all die Tüten dann aus dem Mülleimer ab. Man muss dazu sagen, dass Jakobs Vater noch eine persönlich geschriebene Botschaft in diese Tüte mitgelegt hat, wo er nochmal darum gebeten hat, eindringlich doch bitte den Sohn wohlbehalten zurückzubringen. Man habe also seinen Teil der Abmachung jetzt eingehalten durch die Zahlung des Lösegeldes und hoffe, dass der Täter ebenfalls seinen Teil der Vereinbarung, Jakob dann also unverletzt freizulassen, auch sozusagen einhält. Und diesen Zettel lässt Gefgen einfach unberührt an der Haltestelle liegen und macht sich mit den Tüten aus dem Staub. Er geht dann zu seinem Auto, wirklich seinem Auto. Er hat auch kein Kennzeichen gestohlen oder sonstiges. Er steigt in sein Auto mit seinem angemeldeten Kennzeichen und fährt davon. Es ist natürlich schon unvorstellbar, dass er nicht mehr irgendwelche Anstalten macht, hier sich irgendwie zu tarnen. Oder wir kennen das von anderen Entführungsfällen, da wird dann die Übergabe kurzfristig abgesagt, an einen anderen Ort verlegt. Also es wird so ein bisschen eine Schnitzeljagd gemacht, die halt dafür sorgt, dass die Polizei häufig dann nicht mehr die Spur des Täters halten kann. Das macht Gefgen hier nicht. Er hält sich an diesen Übergabezeitpunkt, nimmt das Geld mit und ist damit natürlich sofort von der Polizei auch identifiziert. Die Polizei nimmt ihn jetzt aber nicht fest. Denn die Polizei geht natürlich davon aus, dass Gefgen in Kürze wieder den Tatort, kann man nicht sagen, das wäre seine Wohnung, aber zumindest auch den Ort, an dem sich Jakob befindet, wieder aufsucht und ihn damit sozusagen die Polizei auf die Spur von Jakob führt. Das ist die Hoffnung der Polizei. Wir kommen jetzt endlich zu Jakob und können ihn dann in unsere Obhut nehmen und damit ist er wieder frei. Gefgen macht allerdings keinerlei Anstalten, Jakobs Aufenthaltsort aufzusuchen. Stattdessen begibt er sich an verschiedene Bankautomaten und zahlt dort eben Geld aus dieser Lösegeldsumme ein. Man vermutet, dass er damit einfach auch überprüfen wollte, ob es sich hier um echtes Geld handelt oder ob man ihm sozusagen Falschgeld angedreht hat. Es ist natürlich auch insofern wieder erstaunlich, als dass man am Bankautomaten ja immer auch mit der Kamera aufgezeichnet wird und auch das wieder nicht unbedingt das klügste Verhalten eines Täters war. Also man muss schon staunen, wenn man darüber nachdenkt, dass Gefgen ein Jurastudent war, der sich ja sicherlich auch mit strafrechtlichen Aspekten auskannte und über Kriminalfälle gesprochen hat. Dass jemand so dilettantisch da ans Werk geht, ist immer wieder erstaunlich. Gefgen schildert im Nachhinein auch, er habe selber damit gerechnet, bereits bei der Geldübergabe festgenommen zu werden. Ob das jetzt stimmt oder nicht, mag ich dann auch wieder nicht beurteilen. Das ist bei ihm immer ein Spiel, wo man das Gefühl hat, es geht auch häufig nur darum, Lügen zu präsentieren, die sein Selbstbild dann irgendwie wieder retten. Also es scheint einem alles etwas nebulös, warum er sich so naiv verhalten hat als jemand, der offensichtlich ja nicht ganz, ganz ungebildet war. Die Polizei observiert Gefgen jetzt natürlich dauerhaft. Allerdings macht Gefgen auch am nächsten Tag keinerlei Anstalten, Jakobs Aufenthaltsort aufzusuchen. Stattdessen begibt er sich mit seiner Freundin dann in die Frankfurter Innenstadt und kauft da auf der Zeil teure Sachen ein. Er fährt mit ihr zu einem Autohaus. Dort bestellen sie noch einen Neuwagen, den er dann anzahlt von der Lösegeldsumme. Und zunehmend wird der Polizei also klar, es scheint nicht darauf hinauszulaufen, dass der Jakob aufsucht. Was natürlich leider den Verdacht auch ein Stück weit erhärtet, dass Jakob gar nicht mehr am Leben ist. Es wäre aber natürlich auch immer noch eine Theorie, dass es doch Mittäter gibt und Jakob noch in der Obhut eines Mittäters ist. Im Laufe des Tages begibt sich Magnus Gefgen dann mit seiner Freundin zum Frankfurter Flughafen. Dort buchen sie in einem Reisebüro eine Last-Minute-Reise und einen Mietwagen. Und das ist dann der Zeitpunkt, an dem der Polizei klar wird, er wird wahrscheinlich Jakobs Aufenthaltsort nicht mehr aufsuchen und es besteht auch die Gefahr, dass er sich jetzt vielleicht sogar ins Ausland entfernt. Und die Polizei entscheidet sich daraufhin dafür, jetzt den Zugriff durchzuführen. Das heißt, Magnus Gefgen und natürlich zunächst auch seine Freundin Katharina festzunehmen. Man muss jetzt an der Stelle nochmal drüber nachdenken, wie riskant das Ganze auch ist. Denn so ein Zugriff heißt ja nichts anderes, als dass dort dann Polizisten in Zivil ihre Waffe ziehen und sagen, sie sind jetzt festgenommen. Und dabei kann es natürlich immer zu einer bewaffneten Auseinandersetzung kommen. Wir wissen nicht, was Gefgen macht. Hat Gefgen eine Schusswaffe, die er zieht, die er vielleicht gegen sich selbst richtet, weil er sagt, okay, das Spiel ist vorbei, ich habe verloren, ich gebe mir selber den Schuss. Geht er auf die Polizisten los, versucht er zu flüchten. Und im Rahmen einer solchen Auseinandersetzung kann es natürlich immer dazu kommen, dass Gefgen A entweder schwer verletzt wird und vernehmungsunfähig wird oder B, dass er sogar dabei stirbt. Und dann hätten wir nämlich die fürchterliche Konstellation, dass der mutmaßliche Täter, zu diesem Zeitpunkt fast sichere Täter, nach dem, was wir wissen, nicht mehr vernehmungsfähig ist und wir nicht mehr den Aufenthaltsort von Jakob rausfinden. Und dann wissen wir natürlich alle, was A die Familie gesagt hätte und was B die Medien gesagt hätten, wenn die Polizei in Anführungsstrichen so dämlich wäre, den einzigen Zeugen für Jakobs Aufenthaltsort selber zu richten. Deswegen ist der Zugriff natürlich gefährlich, aber auch da besteht kein Zweifel notwendig, denn wir sehen, dass Magnus Gefgen Jakob nicht mehr freilassen wird. Das ist offenkundig und die Zeit drängt. Die Zeit drängt insofern, als dass die Polizei sich natürlich hier auch von medizinischer Expertise beraten lässt und genau weiß, wie lange Jakob ohne Nahrung oder ohne Wasser überleben kann. Und da werden verschiedene Szenarien entwickelt. Und man weiß ja zumindest eins. Man weiß, seit der Geldübergabe wurde Gefgen permanent observiert und er jedenfalls kann das Opfer in dieser Zeit nicht mehr versorgt haben. Es besteht immer noch die Hoffnung, dass es einen Mittäter gibt, der sich um das Opfer kümmert oder dass das Opfer vielleicht mit einer gewissen Ration an Nahrung und Wasser zurückgelassen wurde. Aber das alles weiß man nicht. Und da entwickelt man natürlich Szenarien, wo man dann hochrechnet, bis zu welchem Zeitpunkt müssen wir Erkenntnisse haben, um Jakobs Aufenthaltsort zu finden. Und da zeigt sich natürlich schon, was diesen Fall jetzt so brisant macht und was letztlich auch der Motor ist für alle Dinge, die dann jetzt in Folge in der Vernehmung passieren, dass der Druck auf dem Kessel eben gewaltig hoch ist, vor allem mit dieser Uhr im Nacken, wo man genau weiß, wir haben jetzt vielleicht noch 24, 36 Stunden maximal, in denen wir, koste es, was es wolle, den Aufenthaltsort Jakobs finden müssen. Das ist der Druck, das ist das Szenario, mit dem sich die Polizei konfrontiert sieht und das bedingt letztlich das, was nachher auch dann passieren wird in diesem Fall. Das muss man sicherlich immer im Hinterkopf behalten, wie groß dieser oder wie hoch dieser Druck gewesen ist zu diesem Zeitpunkt. Die Festnahme Gefgens und seiner Freundin am Frankfurter Flughafen erfolgt etwa um 16:30 Uhr und natürlich bemühen sich die Polizeibeamten, dass die Vernehmung der beiden, die natürlich getrennt vernommen werden, möglichst schnell dann erfolgen kann. Bei der Vernehmung der Freundin stellt sich relativ schnell fest, dass sie glaubhaft machen kann, dass sie von alledem nichts wusste. Das nehmen offensichtlich auch die Polizeibeamten dann im Laufe der Zeit an. Sie wird jedenfalls nicht mehr weiter vernommen und ich glaube dann auch relativ zügig freigelassen. Bei Gefgen ist es so, dass er die Tat zunächst abstreitet. Er sagt, er habe damit nichts zu tun und zunächst behauptet er, er habe das Geld im Wald gefunden. Das ist natürlich hanebüchen, das muss auch Gefgen klar sein. Relativ schnell schwenkt er dann auf eine andere Version um und sagt, ein Mann habe ihm Geld angeboten. Er sei also zufällig mit seinem Auto dort gewesen, habe das Auto abgestellt, um spazieren zu gehen. Und dann habe ihm ein 35 bis 45 Jahre alter Mann 20.000 Euro angeboten, wenn er von dieser besagten Straßenbahnhaltestelle das Geld mit den Tüten mitnehme. Auch das ist natürlich absurd und das kann er dem Kriminalbeamten nicht ernsthaft verkaufen. Aber bereits jetzt tickt natürlich die Uhr und die Beamten in der Vernehmung merken, der rückt hier mit der Sprache nicht raus, der spielt auf Zeit, der kauft uns hier Lügengeschichten. tischt er uns hier auf. Und das muss die Beamten natürlich frustrieren zu diesem Zeitpunkt. Und es wird deutlich, was Gifgen auch für ein Typ ist. Und das wird im Nachhinein auch von allen Beamten, die mit ihnen konfrontiert waren, geschildert. Er ist ein selbstmitleidiger Typ. Er ist ein Typ, der, wenn er dann dort spricht in der Vernehmung, nicht unbedingt für Sympathie bei den Beamten sorgt, weil er immer sehr selbstbezogen ist, weil er mit der Wahrheit, wenn überhaupt, nur so stückweise rausrückt. Und das muss für die Beamten, die diese tickende Uhr im Nacken haben, die wissen, für Jakob geht es möglicherweise gerade hier um Leben oder Tod, muss das eine unheimliche Belastung gewesen sein. In der Vernehmung wird Gifgen dann natürlich auch damit konfrontiert, dass er doch möglichst schnell die Wahrheit sagen solle, weil man ihm ja ohnehin auf die Schliche kommt. In der Vernehmung wird dann auch gesagt, Gifgen, es wird gerade deine Wohnung auf den Kopf gestellt, wir werden uns alles angucken und wir werden etwas finden, was beweist, dass du zumindest Mittäter in dieser Entführung bist. Also sag es uns doch gleich und hilf uns. Und bei der Durchsuchung seiner Wohnung wird tatsächlich dann auch ein Zettel gefunden, der natürlich höchst verdächtig ist. Auf diesem Zettel stehen einfach nur lose Worte. Da steht zum Beispiel Weg abfahren, Ortstermin Steg, Rucksäcke, Brieftest, Brief, Ortsinformation, Briefsteinwurf testen und Beil. Im Nachhinein wissen wir, Steg ist dann der Ablageort der Leiche und Weg abfahren. Das sind halt Sachen, die man sich eigentlich zu Hause nicht aufschreibt, die man natürlich sehr gut jetzt mit einer Verbindung, mit einer Entführung in Verbindung bringen kann. Und das belastet natürlich Gifgen. Und das ist für die Beamten, die ja ohnehin wissen, dass er mit dieser Entführung zumindest mal als Mittäter zu tun hat, natürlich ein weiterer Beweis, dass sie mit Gifgen hier den richtigen gefasst haben. Auch hier der Hinweis, dass man häufig da in Krimis und Fernsehfilmen so sehr, ich sag mal, sehr geschmeidige Vernehmungen hat, in denen dann relativ schnell auch die Befragung zum Ziel kommt. In der Praxis sind solche Vernehmungen häufig eine sehr, sehr zähe Sache. Zunächst mal werden natürlich auch regelmäßig Pausen zwischen den Vernehmungen gemacht. Das bedingen einfach auch die rechtlichen Konstellationen. Da den Beschuldigten stehen dann auch regelmäßig Pausen zu. Er darf auch mal nach Essen verlangen. Irgendwann muss natürlich auch eine Pause für Schlaf eingelegt werden. Hier haben wir die Vernehmung jetzt um 16 Uhr begonnen und wir sind im Grunde am späten Abend, so gegen 22 Uhr, immer noch in der Situation, dass Gifgen nichts Relevantes, nichts Weiterführendes ausgesagt hat, was die Beamten zu Jakob führen könnte und auch immer noch überhaupt seine Tatbeteiligung abstreitet. Letztlich nimmt dann der vernehmende Beamte einen Zettel und schreibt sozusagen drei Fragen oder drei Szenarien auf diesen Zettel. Szenario 1 ist, befindet sich Jakob alleine irgendwo? Szenario 2, oder ist er unter Bewachung, Aufsicht? Und Szenario 3, oder befindet er sich nicht mehr am Leben? Und er schiebt dann einfach Gifgen diesen Zettel rüber und sagt, ich gucke auch nicht hin, was du ankreuzt, kreuzt es bitte an. Gifgen weigert sich zunächst, lässt sich dann aber offensichtlich doch darauf ein und kreuzt die zweite Variante an, dass Jakob also unter Bewachung bzw. Aufsicht wäre. Natürlich wissen auch die Beamten, dass sie sich nicht sicher sein können, dass diese Angabe stimmt, aber sie werten das zunächst mal als Zeichen, dass Jakob noch am Leben ist. Was natürlich insofern ein bisschen ironisch ist, als dass diese Angabe Gifgen in der Folge noch weiter unter Druck setzen wird. Das führt natürlich erst recht dazu, dass Hoffnung besteht auch für die Beamten und sie jetzt unbedingt den Aufenthaltsort Jakobs herausfinden möchten. Aber es ändert nichts daran, dass Gifgen weiterhin unkooperativ ist und den Standort Jakobs nicht preisgeben will. Gifgen hat zwischenzeitlich auch nach einem Anwalt verlangt, der dann auch eintrifft. Und nachdem der Anwalt sich nochmal auch mit Gifgen zusammensetzt und ihm ins Gewissen redet, kommt es dann wohl schließlich dazu, dass Gifgen gegen Mitternacht den angeblichen Aufenthaltsort Jakobs beschreibt. Jakob sei also in einer Hütte, in einem bekannten See in Frankfurt, den wirklich jeder kennt. Und dort sollen also die Beamten Jakob dann letztlich finden. Man möchte noch eine Karte organisieren von diesem See, damit Gifgen genau sagen kann, wo Jakob sich befindet. Aber Gifgen sagt, er könne jetzt nicht sagen, ob das am Nordufer oder am Südufer sei. Er kann aber die Hütte sehr detailliert beschreiben. Und nach dieser Beschreibung schickt die Polizei natürlich gleich unzählige Einsatzkräfte los, holt da, glaube ich, auch noch Überregionalhilfe und durchstreift also dieses Gebiet, das Gefgen dort beschrieben hat, wo Jakob sich aufhalten soll. Nachdem Gefgen sich jetzt durch die Angabe dieser Hütte quasi selber auch als Täter belastet hat, passiert noch etwas Interessantes. Er bringt nämlich zwei Mittäter ins Spiel. Er sagt, er habe das Lösegeld genommen und Jakob befinde sich letztlich in der Obhut zwei weiterer Mittäter, die er dann auch namentlich benennt. Und das, eine dieser Namen ist jetzt, und das ist wirklich interessant, ist der Name des Jungen, den wir vorhin erwähnten, mit dem Magnus sich früher angefreundet hatte, der deutlich jünger war, den er für sich vereinnahmen wollte und der dann letztlich mit seiner Familie den Kontakt abgebrochen hat und mit ihm nichts mehr zu tun haben wollte. Diesen Namen bringt er jetzt ins Spiel. Es stellt sich dann natürlich im Laufe der polizeilichen Untersuchung raus, dass auch der mit der Tat nichts zu tun hat. Bei dem kam dann nämlich dann schön das Sondereinsatzkommando der Polizei nach Hause und hat ihm die Tür aufgetreten bzw. mit dem großen Bolzen aufgestoßen. Und die Polizei kann aber schnell feststellen, dass diese Beschuldigung völlig haltlos ist und der junge Mann eben kein Mittäter Gefgens ist. Genauso wie sich auch dann am Langener Waldsee, also das ist der bekannte See, an dem angeblich Jakob in der Hütte versteckt war, die Durchsuchung dort, die führt nicht zum Ziel. Es gibt keine Hütte, die auf die Beschreibung Gefgens passt. Und der Polizei wird dann klar, Gefgen hat auf Zeit gespielt, Gefgen hat falsche Angaben gemacht und es erhärtet sich natürlich bei der Polizei jetzt auch die Vermutung, dass Gefgen auf Zeit spielt, damit Jakob stirbt, damit sein Kronzeuge sozusagen, sein Hauptbelastungszeuge verstirbt und das macht der Polizei natürlich große Sorgen und erhöht den Ermittlungsdruck. Um das Ganze zeitlich nochmal einzuordnen, also ungefähr gegen Mitternacht, zwischen Mitternacht und 1 Uhr, hat Gefgen diesen vermeintlichen Aufenthaltsort Jakobs preisgegeben am Langener Waldsee. Und in der Folge muss natürlich erstmal die Polizei die Hundestaffeln zusammenstellen, die Durchsuchung durchführen. Das hat dann bis in die frühen Morgenstunden gedauert. Also ungefähr zwischen 4, 5 Uhr war einem dann klar, es passt keine Hütte auf diese Beschreibung. Wir haben im Grunde nichts gefunden und müssen davon ausgehen, dass Gefgen uns einen Bären aufgebunden hat. In dieser Zwischenzeit, zwischen Mitternacht und ungefähr 5, 6 Uhr, hat man Gefgen in die Zelle gesteckt und es war sozusagen eine Vernehmungspause. Der Polizeivizepräsident Daschner, der selber dann natürlich auch zwischendurch mal nach Hause gefahren ist, um kurz zu schlafen, hat das dann nachher wohl kritisiert, dass man Gefgen überhaupt sozusagen wieder vom Haken gelassen habe und ihm diese Pause gegeben hat. Aber man muss dazu sagen, dass für die Vernehmung natürlich auch Regeln gelten. Und da darf auch, egal wie dringend die Situation ist, vom Vernommenen nicht zu viel verlangt werden. Und man hat offenbar auf diese Spur dann gesetzt bei der Polizei. Man hat gedacht, er hat uns jetzt den Ort preisgegeben und hat da die Vernehmung parallel nicht noch weiterlaufen lassen, sondern hat die Vernehmung ruhen lassen, hat dann die Spuren untersucht und dann leider festgestellt, dass Jakob dort nicht gefunden werden konnte. Was noch ganz interessant ist, man hat in einer Hütte am Langener Waldsee dann einen blutigen Schlafsack gefunden, und hat natürlich die Befürchtung gehabt, dass Jakob vielleicht doch in dieser Hütte mal gewesen ist und dass dann ein eventueller Mittäter Gefgens mit ihm weitergezogen ist. Blut an einem Schlafsack, das erhärtet dann natürlich noch die akute Lebensgefahr. Das hat das Ganze dann noch etwas weiter dramatisiert. Aber grundsätzlich konnte man natürlich auch nicht ausschließen, dass an dieser Story einfach überhaupt nichts stimmte und Gefgen die Beamten völlig in die Irre geführt hat. Fakt war jedenfalls, dass man quasi morgens um 6 Uhr, ungefähr 12 Stunden nach Beginn der Vernehmung, immer noch nicht weiter war. Und in dem Zusammenhang müssen wir jetzt auf eine der zentralen Figuren dieses Falls zu sprechen kommen, die bislang immer nur so im Nebensatz erwähnt wurde. Das ist der Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner. Und Daschner ist in diesem Fall im Grunde der, der das Sagen hat, der sozusagen der obere Verantwortliche ist und der, der dann auch der Familie von Jakob von Metzler gegenübergetreten ist zu Beginn des Entführungsfalls und gesagt hat, wir werden alles tun, um ihnen ihr Kind wohlbehalten wiederzubringen. Unter der ganzen Prämisse muss man das sehen. Und dieser Daschner hat eben schon am Abend, also so ungefähr zwischen 10 und 12 Uhr, denke ich, bevor er sich dann selber für kurze Zeit ins Bett begeben hat, angeordnet, dass wenn die weiteren Befragungen Gefgens nicht zielführend wären, dass man dann auch nicht davor zurückschrecken sollte, unmittelbaren Zwang anzuwenden. Und das müssen wir jetzt natürlich erläutern. Also unmittelbarer Zwang ist eigentlich eine Polizeimaßnahme oder wird eine Polizeimaßnahme bezeichnet, wo unmittelbare physische Gewalt angewendet wird. Also unmittelbarer Zwang ist beispielsweise, wenn die Polizei einen Wasserwerfer bei einer Demonstration auffährt, um die Demonstranten zu bewegen. Wenn sie die Demonstranten auch teilweise trägt. Man sieht das ja, wenn solche Sitzblockaden gemacht werden, werden die Demonstranten weggetragen. Das ist ein klassisches Beispiel für unmittelbaren Zwang. Was Daschner hier mit unmittelbarem Zwang meint, ist tatsächlich das Zufügen oder zunächst mal das Androhen und bei erfolgloser Androhung auch das Zufügen von Schmerzen. Ja, also Daschner möchte tatsächlich die Möglichkeit erwägen, hier Gefgen Schmerzen zuzufügen, damit dieser den Aufenthaltsort Jakobs preisgibt. Und das kann man, wie Daschner das macht, als unmittelbaren Zwang bezeichnen. Das ist aber in der Praxis eindeutig Folter. Ja, also da muss man nicht drum herum reden. Und das ist das, was Daschner schon am Abend sozusagen ankündigt in einer Besprechung mit den Vernehmungsbeamten. Es deutet viel darauf hin, dass diese das dort nur als eine Art Hirngespinst, als eine Art Option verstanden haben. Daschner wird nachher sagen, dass er das zu diesem Zeitpunkt schon als eine Art Anordnung gemeint hat. Aber wie gesagt, Daschner hat da auch wahrscheinlich schon seit vielen, vielen Stunden durchgehend gearbeitet und zieht sich dann zumindest über Nacht für ein paar Stunden ins Private zurück. Wie wir wissen, ist es ja jetzt nicht zur Anwendung unmittelbaren Zwangs in der Nacht gegenüber Gefgen gekommen, in der Abwesenheit Daschners. Und als Daschner wieder dazustößt morgens, sind wir gerade genau in der Situation, wo die Polizei merkt, dass sie mit den Angaben Gefgens in die Irre geführt wurde. Daschner ist also ungehalten, dass wieder viele Stunden vergangen sind und man keinen Fortschritt gemacht hat. Er wird auch darüber informiert, dass man diesen Schlafsack mit den Blutanhaftungen gefunden hat. Und er sieht darin natürlich eine weitere Verschärfung der Situation, macht nochmal alle Beteiligten darauf aufmerksam, wie wenig Zeit man noch habe und macht im Grunde klar, dass man innerhalb der nächsten Stunden an eine Information kommen muss, dass man innerhalb der nächsten Stunden Jakobs Aufenthaltsort finden muss, da er ansonsten nach allem, was man weiß, quasi so oder so tot ist. Und er macht keinen Hehl daraus, dass er jetzt unmittelbaren Zwang wirklich anordnet. Nach allem, was man hört, auch nachher im Verfahren, sind die untergebenen Beamten dadurch irritiert, weil sie auch darauf aufmerksam machen, dass sie die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme anzweifeln. Daschner lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass er das für die richtige Entscheidung hält und ordnet dies an. Er sagt allerdings, dass man vorher Gefgen noch mal ein letztes Mal ins Gewissen reden möge. Man zieht dann noch quasi einen Ermittlungsjoker in der Vernehmung, indem man Gefgens Mutter herbestellt und Gefgen mit seiner Mutter konfrontiert. Das ist häufig ein sehr taugliches Mittel, um den Täter doch noch dazu bewegen, auszusagen. In Gefgens Fall funktioniert das allerdings nicht. Gefgen beteuert, dass er seinerseits erpresst werde von Mittätern und nichts verraten könne, da er sonst um die Gesundheit seiner Familie fürchten müsse. Was dann auch wirklich noch eine sehr skurrile Anekdote ist, ist, dass Gefgen am Ende der Konfrontation mit seiner Mutter ihr seine teure Armbanduhr mitgibt, weil er sagt, er habe Angst, dass die in der Untersuchungshaft sozusagen abhanden käme. Interessanterweise stellt die Polizei dann fest, dass diese Armbanduhr gestohlen gemeldet war. Gefgen hatte sie offensichtlich einem Kommilitonen auf einer Weihnachtsfeier gestohlen. Auch diese Ermittlungsmethode bleibt erfolglos und es wird natürlich deutlich, dass die wirklich vernehmen, sich drücken vor dieser Anordnung Daschners. Daschner hatte jetzt schon mehrfach die Folter oder den unmittelbaren Zwang angeordnet und zwei vernehmende Beamte hatten die Rechtmäßigkeit angezweifelt. Sie wollen das also nicht umsetzen, das merkt man. Stattdessen haben sie immer noch einen anderen Plan. Sie möchten Jakobs Schwester Elena, die, wie wir das ja schon bereits erwähnt hatten, Gefgen flüchtig kennt, in eine Vernehmungssituation holen und sie wiederum mit Gefgen konfrontieren oder eher gesagt Gefgen mit ihr konfrontieren. Man hat auch schon mit ihr gesprochen und sie vorbereitet. Elena ist dazu bereit. Daschner lehnt das jedoch ab. Er sagt, man könne die Schwester da nicht mit reinziehen. Solle auch diese Vernehmungsmethode nicht erfolgreich sein, würde Elena sich wahrscheinlich den Rest ihres Lebens Vorwürfe machen. Es ist, denke ich, in der Schilderung nachvollziehbar. Allerdings ist es interessant, dass Daschner hier Bedenken hat bei der Anwendung unmittelbaren Zwangs, sprich Folter, allerdings offensichtlich keine rechtlichen Bedenken hat oder diese zumindest versteckt. Hinter den Kulissen geht es jetzt bei der Polizei wohl richtig rund. Man hört, dass Daschner einen Wutausbruch bekommen hat und endlich diese Anwendung unmittelbaren Zwangs durchsetzen wollte. Er hat wohl auch nach der Beschaffung eines Wahrheitsserums gefragt oder diese Beschaffung angeordnet. Auch das klingt natürlich reichlich absurd, aber man hat wohl beim Staatsschutz nachgefragt, ob man so ein Wahrheitsserum denn bekommen könne. Auch da muss man natürlich sagen, dass diese Wirksamkeit solcher Methoden sicherlich mindestens mal umstritten ist und das auch in Deutschland natürlich überhaupt nicht gerichtsfest ist. Aber darum ging es Daschner zu diesem Zeitpunkt nicht. Er wollte halt um jeden Preis eine Aussage Gifkens erwirken oder ja, man muss es in dem Fall ja so sagen, erzwingen. Des Weiteren ordnet er an, dass man noch einen Beamten finden möge, der Gefgen eben notfalls auch dann Schmerzen zufügt. Und da wird wohl beim SEK-Einsatzleiter nachgefragt. Der findet aber natürlich auch keine Person. Es ist natürlich klar, wer wird sich als Beamter darauf einlassen? Man lernt als Beamter ja auch in seiner Ausbildung, dass man während der Vernehmung dem Beschuldigten keine Schmerzen zufügen darf. Und so wird Daschner offensichtlich immer ungehaltener. Und letztlich findet man dann wohl innerhalb der Polizei Frankfurt einen Beamten oder es fällt einem ein Beamter ein, der Kampfsportler ist, dem man das Ganze zutraut. Der sei jedoch gerade im Urlaub, sagt man Daschner. Und Daschner antwortet daraufhin, man möge dann diesen Beamten doch mit dem Hubschrauber aus dem Urlaub nach Frankfurt einfliegen. Bis dieser Beamte eintritt, wird jetzt zur weiteren Vernehmung Ortwin-Ennigkeit bestimmt. Das ist ein Kriminalhauptkommissar. Und es ist jetzt schon 8:30 Uhr morgens. Was in der nächsten halben Stunde zwischen 8:30 Uhr und 9 Uhr passiert, wissen wir nicht. Da ist es, denke ich, auch nicht seriös darüber zu spekulieren. Man kann jetzt im Grunde nur gegenüberstellen, was die beiden Parteien behaupten. Also Gifgen behauptet, man habe ihm Gewalt angedroht, man habe ihm in Aussicht gestellt, dass er Schmerzen empfinden werde, wie er sie in seinem Leben noch nie empfunden hat. Er hat auch behauptet, und das muss ich jetzt einfach zitieren, das ist natürlich nicht meine Wortwahl, dass man ihn mit zwei Negern in eine Zelle sperren werde, die, ich umschreibe es jetzt mal, ihnen dann sexuelles Interesse an ihm hätten. Und man habe ihn auch berührt und also deutlich eingeschüchtert. Das ist das, was Gefgen behauptet. Ennigkeit sagt, das sei nicht passiert. Man habe weiterhin an sein Gewissen appelliert. Man habe ihm gesagt, er werde den Anblick Jakobs nie wieder vergessen. Er werde mit dieser Schuld nicht leben können. Und er solle auch in seinem eigenen Interesse jetzt endlich mit der Wahrheit rausrücken. Das sind quasi die beiden Versionen, die jetzt gegenübergestellt sind. Das möchte ich auch nicht bewerten. Auf der einen Seite haben wir Gefgen, der ja schon als Lügenbaron in Erscheinung getreten ist. Seine Glaubwürdigkeit ist sicherlich angekratzt. Auf der anderen Seite würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich mir im Kosmos der Polizei und unter diesem Druck, der da auf dem Kessel ist, nicht vorstellen kann, dass die Polizei nicht solche Ausdrücke in den Mund genommen hat. Also beides halte ich für möglich, halte es aber für unseriös, da jetzt eine Bewertung vorzunehmen, was man da glauben kann und was man nicht glauben kann. Fakt ist jedenfalls, dass dann um kurz nach 9 Gifgen endlich mit der Wahrheit rausrückt. Also man hat dann quasi kurz nach 9 ein Ergebnis. Auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass das darauf hindeutet, dass wirklich dann Gewalt angedroht worden ist. Es ist einfach auch jetzt so, dass die Vernehmung schon sehr, sehr lange dauert. Es zieht sich jetzt im Grunde alles schon über 12 Stunden mit Unterbrechungen hin. Und es ist durchaus denkbar, dass Gefgen dann so oder so irgendwann einknickt. Nachdem man jetzt von Gefgen eine Aussage hat, fährt man mit ihm zum genannten Ort. Bevor man an diesem Steg ist, wo Gefgen Jakob letztlich versteckt hat oder ja, ihn entsorgt hat, muss man ja fast sagen, bricht Gefgen schon an einer Schranke, an einem Schlagbaum vor dem See zusammen, sinkt auf die Knie und ist offensichtlich nicht mehr in der Lage, weiter mitzukommen. Die Polizei setzt den Weg dann fort und findet Jakobs Leiche auch relativ schnell. Und ja, an der Stelle weiß man dann leider endgültig, dass alles Bemühen umsonst war, dass Jakob leider gestorben ist. Des Weiteren bringt er natürlich seine Untergebenen in eine extrem missliche Lage. Denn einerseits sind sie natürlich weisungsgebunden und müssen sich an die Weisung ihres Vorgesetzten halten. Andererseits trifft das natürlich nicht zu, wenn diese Weisung zu rechtswidrigem Verhalten auffordert. Und er setzt sie hier extrem unter Druck. Sie wiederum haben Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme und also gerade auch den Kriminalhauptkommissar Ortwin Ennigkeit, der dann letztlich diese Vernehmung durchführt, die nachher umstritten ist, bei der wir nicht wissen, was da passiert ist, auch der muss sich ja nachher strafrechtlich verantworten. Und Daschner entschuldigt sich wohl auch bei ihm dafür, dass er ihn damit reingezogen habe, aber er tut es eben de facto. Er zieht ihn damit rein, obwohl der selber auch Bedenken angekündigt hat. Und daran sieht man, Daschner ist eben nicht der Held, der hier diese Tat dann selber durchführt und selber die Vernehmung durchführt. Er ist ja auch gar kein Vernehmungsbeamter, sondern er gibt das halt an Unterwiesene weiter und zieht damit andere Leute mit rein. Auch das, finde ich, nimmt ein wenig diesen Heldenstatus weg. Man muss auch dazu sagen, was sicherlich auch ein großer, großer Punkt ist, Daschner riskiert hier das ganze Strafverfahren gegen Gefgen. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass wir zu 100% davon überzeugt sind, dass Gefgen der Täter ist, was ja hier auch der Fall ist. Es spricht alles dafür, man hat das Lösegeld bei ihm gefunden, man hat die glaubwürdigen Aussagen, man hat ihn beobachtet, wie er das Lösegeld abholt. Und trotzdem kann man durch diese verbotene Vernehmungsmethode das Verfahren so schädigen, dass wir den Mann am Ende gehen lassen müssen, dass er ein freier Mann ist. Das betrifft wieder das, was ich gerade gesagt habe, dass das Strafverfahren schon im Ermittlungsverfahren losgeht. Das Verfahren zieht sich durch. Und Fehler, die man in einem Verfahren macht, die ziehen sich auch durch von Anfang bis Ende. Das heißt, man muss schon am Anfang ganz vorsichtig sein, dass man immer ordentlich arbeitet, die Leute belehrt, dass man nicht auf verbotene Vernehmungsmethoden zurückgreift, dass man ordentlich die Akten anlegt. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir die Leute am Ende dann auch bestrafen können für die Delikte, die sie begangen haben. Denn sonst geht am Ende das Strafverfahren aus wie Sornberger Schießen. Und dann steht die Polizei nämlich wirklich gänzlich doof da. Wenn man wirklich den Täter ergriffen hat, aber ihn nicht verurteilen kann, weil man nicht ordentlich gearbeitet hat. Und das muss man hier auch nochmal ganz klar sagen. Daschner hat das ganze Strafverfahren riskiert. Und wenn Gefgen nicht später unabhängig von diesen ganzen Vernehmungssituationen noch gestanden hätte, er hat dann nämlich in der Hauptverhandlung nochmal ein Geständnis abgegeben, dann wäre das interessant geworden, ob man ihn überhaupt hätte verurteilen können. Und wegen welcher Delikte man ihn überhaupt hätte verurteilen können. Also da ist, muss man sicherlich sagen, ist Daschner ein sehr, sehr großes Risiko eingegangen. Das hätte auch wirklich das ganze Strafverfahren schädigen können. Als letzten Punkt möchte ich noch anführen, dass das sicherlich keine spontane Entscheidung Daschners war. Also häufig wird das so dargelegt, als sei ihm dort die Idee plötzlich gekommen aus der Verzweiflung heraus und dann habe er diese Entscheidung getroffen. Das ist sicherlich falsch. Diese Diskussion um die sogenannte Rettungsfolter gibt es schon lange. Also da muss man nochmal differenzieren. Es ist im Grunde völlig unbestritten, dass man jemanden nicht foltern darf, damit er eine Aussage macht, um sich selber zu belasten. Also man könnte ja jetzt sagen, wir haben keine Beweise, also foltern wir jemanden, dann gesteht er, dann können wir ihn verurteilen. Das ist unumstritten, dass das nicht zulässig ist. Hingegen diese Diskussion um die Rettungsfolter, die gibt es schon länger. Rettungsfolter heißt dann wirklich, ich füge jemandem Gewalt zu, damit er mir Informationen gibt, damit ich jemand anderes retten kann. Also Rettungsfolter. Und da ist die Diskussion schon länger im Gange. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind im Jahre 2002. Und am 11. September 2001 waren die Terroranschläge in den Vereinigten Staaten. Und das hat natürlich eine Riesendebatte nach sich gezogen. Ja, also wie können wir Terrorismus abwehren? Wie ist der Staat weiterhin wehrhaft auch gegen Angriffe von außen? Sind wir noch gut genug geschützt? Und das hat natürlich gerade in der Polizei und bei den Sicherheitsbehörden auch zu ganz vielen Diskussionen geführt. Ja, von wegen, was ist denn überhaupt erlaubt? Angenommen, wir schnappen einen Terroristen, bei dem wir wissen, dass er irgendwo Bomben versteckt hat und er sagt uns nicht, wo sie sind. Dürfen wir den dann nicht foltern, um das herauszufinden? Ja, wir haben vielleicht einen Mittäter festgenommen, die anderen sind noch unterwegs, aber der packt nicht aus. Was darf man dann und was darf man nicht? Also diese Diskussion ist im Jahre 2002 hochaktuell. Und auch in der juristischen Literatur ist das immer wieder ein Dauerbrenner. Ja? Also das ist keine neue Diskussion. Und es spricht vieles dafür, dass Daschner diese Diskussion kannte und dass er vielleicht sogar ein Exempel hier statuieren wollte. Dass er sich gedacht hat, wenn wir das jetzt mal richterlich entscheiden, dann wissen wir auch, wo wir dran sind. Also ich glaube ihm zu 100%, das muss ich an der Stelle wirklich nochmal sagen, dass er hier nur im Sinn hatte, das Leben Jakobs zu retten. Das glaube ich ihm auch. Und deswegen empfinde ich auch keinerlei Verachtung für Daschner. Ich kann das zu 100% nachvollziehen, was in ihm vorgegangen sein muss. Beziehungsweise ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich nicht in der Situation war. Aber ich glaube ihm, dass das eine wahnsinnsschwierige Situation war. Aber man muss es an der Stelle einfach so sagen, das kann natürlich nicht alles entschuldigen. Aber es ist mir wichtig, das zu sagen. Ich verachte Daschner in keinem Fall. Ich verachte Gefgen für das, was er getan hat, ohne Zweifel. Aber ich verachte Daschner nicht. Allgemein möchte ich noch ein paar Dinge zu dieser sogenannten Rettungsfolter sagen. Also es spricht auch einiges gegen sie. Man muss nochmal sagen, dass aus wissenschaftlicher Sicht Folter überhaupt gar kein geeignetes Instrument ist. Also man nimmt ja immer gemeinhin an, wenn ich jemandem dann Gewalt zufüge und ihn nur stark genug unter Druck setze, dann wird er irgendwann schon die Wahrheit sagen, um sich selbst zu retten. Das widerspricht ein bisschen der Wissenschaft. Die Wissenschaft sagt im Grunde, man kann gar nicht genau vorhersagen, wie jemand auf Folter reagiert. Also da sind die Menschen unterschiedlich, genauso wie sie unterschiedlich auf Gewaltanwendungen reagieren. Der eine rennt weg, der andere wehrt sich, der andere sackt in sich zusammen. Und so ist es auch bei der Folter. Es gibt Leute, die dann irgendwelche Fantasiegeschichten erzählen. Es gibt Leute, die unter Druck überhaupt nicht mehr vernehmungsfähig sind, die gar nicht mehr ein Wort rausbringen. Und dementsprechend kann man die Folter schon nicht als geeignetes Instrument bezeichnen. Das haben nachher auch Psychologen im Fall Gefgen gesagt, dass sie bei seinem Tätertyp auch nicht der Auffassung waren, dass das zum Ziel geführt hätte. Warum er dann jetzt ausgerechnet in der Vernehmung mit Ortwin Ähnlichkeit ausgepackt hat, ob das doch an einer Androhung von Gewalt lag oder ob er jetzt einfach quasi nach den langen Vernehmungsstunden gar war, das werden wir halt nicht erfahren. Des Weiteren spricht gegen die Rettungsfolter, dass eben nicht nur der Gefolterte, nicht nur der Täter, also in dem Fall Gefgen, betroffen ist, sondern auch der, der das Ganze androht oder anwendet. Ja, also das wird immer schon in der Geschichte gesagt, jeder denkt an den Gefolterten, aber keiner denkt an den Folterknecht. Ja, das macht auch was mit einem, wenn man Gewalt anwendet, wenn man anderen Leuten Gewalt androhen muss, wenn man in diese missliche Lage gebracht wird. Also wer soll das wirklich tun? Wie kann derjenige gesund bleiben? Wie wählt man die Leute aus, die sowas machen? Das ist sicherlich ein Fakt, an den wenig gedacht wird, der aber auch an der Stelle eigentlich ganz interessant ist. Des Weiteren muss man sagen, häufig wird uns vorgegaukelt, das war im Fall Jakob auch so, dass es ja keine Alternativen mehr gäbe, dass man entweder nichts macht oder man foltert. Und auch das stimmt natürlich nicht. Also es gibt immer alternative Vernehmungsmethoden. Es gibt immer andere Ermittlungsansätze. Wir haben das ja im Fall Jakob von Metzler hier auch gesehen, dass eben die Befragung mit der Schwester oder die Konfrontation Gefgens mit der Schwester Elena noch nicht durchgeführt wurde. Also es hätte durchaus noch Möglichkeiten gegeben, abseits der Folter hier noch weiter zu ermitteln. Des Weiteren muss man sagen, dass es durchaus häufig vorkommt, dass in der Polizeiarbeit man auch Falschverdächtigte hat. Und zwar Falschverdächtigte, bei denen man sehr überzeugt ist, dass sie die Tat begangen haben. Auch das spricht gegen die Anwendung von Gewalt. Denn es wäre noch schlimmer, wenn man die Gewalt gegen einen Unschuldigen anwendet. Das muss man sicherlich sagen. Meine Meinung zum Fall Daschner ist daher sicherlich ein bisschen vermittelnd. Ich bin also absolut der Meinung, dass man diese sogenannte Rettungsfolter rechtlich nicht implementieren kann. Man kann nicht das zum Teil der Polizeiarbeit machen, weil das wahnsinnige Konsequenzen hätte. Wir müssten dann im Grunde auch, weil es ja Handeln der Exekutive letztlich ist, was auf gesetzlicher Grundlage passieren muss, wir müssten dann eine Art Folterverordnung schaffen, wir müssten spezielle Räume dafür schaffen, wir müssten Beamte speziell schulen und wenn ich da allein drüber nachdenke, kriege ich schon Gänsehaut. Also da sind wir, glaube ich, eigentlich weiter als Gesellschaft, dass wir das nicht mehr brauchen. Ich mache aber auch keinen Hehl daraus, dass das trotzdem keine zufriedenstellende Situation ist. Denn Daschner hat hier aus guten Motiven gehandelt, da besteht für mich kein Zweifel dran. Er musste diese Gewissensentscheidung treffen und es war sicherlich keine Situation, um die ich ihn beneide. Ich muss an der Stelle aber auch ganz klar sagen, ich bin der Auffassung, dass das Recht nicht immer alles in der Gesellschaft zu 100% regeln kann. Es kann immer sein, dass ich am Rande einer Gewissensentscheidung stehe, wo ich aber dann genau weiß, wenn ich eine bestimmte Option wähle, dann muss ich nachher auch rechtlich dafür Verantwortung tragen. Und das mag nicht jeder zufriedenstellend finden. Ich denke, das ist aber der Preis, den das Recht manchmal auch einfordert. Wir haben eine freie Gesellschaft, wir haben eine Gesellschaft, in der wir die Menschenwürde ohne Bedingung absolut gewähren. Und da fordert die Demokratie manchmal auch wirklich ihren Preis und da muss man ihr einen Tribut zollen. Und man muss ganz klar sagen, Daschner ist Polizeivizepräsident. Er ist ausgebildet, er ist rechtlich geschult und er weiß, er muss das wissen, er weiß natürlich, was er als Polizeibeamter darf und was er nicht darf. Er hat sich sehr überlegt, das sieht man an dem Aktenvermerk und an der langen zeitlichen Spanne, sehr überlegt dazu entschlossen. Ich respektiere das menschlich. Man kann das, glaube ich, auch vertreten, dass das moralisch in Ordnung ist. Das ist jetzt umstritten, aber das darf man, denke ich, tun. Aber da muss er am Ende eben auch die Konsequenzen dafür tragen. Und deswegen finde ich es unangemessen, ihn als Held zu bezeichnen, finde es aber auch unangemessen, ihn hier als Folterknecht zu verurteilen. ich glaube, da kommen wir dann wirklich auf den Titel des Podcasts zu sprechen, ungerecht. Das Leben ist manchmal irgendwie ungerecht und die galante Lösung gibt es hier nicht. Das muss man ganz klar mal so sagen. Die juristische Aufarbeitung des Falles hat sich natürlich über viele, viele Jahre hingezogen. Einerseits muss man natürlich sagen, Gefgen ist zum Glück verurteilt worden im Jahr darauf, im Jahr 2003. Er ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden und man hat die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, dass er eben nicht nach 15 Jahren auf Bewährung freikommen kann, wie das bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe in Deutschland eigentlich ist, sondern frühestens nach 18 Jahren. Dann ist natürlich noch die Frage, was ist aus Daschner und Ennigkeit geworden? Man muss zunächst mal sagen, dass das natürlich interne disziplinarische Konsequenzen hatte. Man hat Daschner zunächst aus dem Polizeidienst in Frankfurt entfernt. Dann hat allerdings Volker Bouffier, den wir heute als Ministerpräsident Hessens kennen, der war damals Innenminister Hessens, hat ihn sozusagen strafbefördert. Also er ist ins Präsidium der Polizei für Technik, Logistik und Verwaltung aufgestiegen. Daschner war wohl insofern verärgert, hat man nachher gehört, dass man ihn aus seinem geliebten Polizeipräsidium genommen hat. Aber wenn man sich das dienstrechtlich anschaut, hat man ihn also eindeutig befördert dafür und nicht bestraft. Natürlich hat auch die Staatsanwaltschaft dann gegen Daschner und Ennigkeit ermittelt, wegen des Verdachtes der Aussageerpressung. Beide sind dann auch später verurteilt worden, allerdings zu sehr geringen Strafen. Also Daschner hat man zur Anstiftung zur Nötigung verurteilt und Ennigkeit wegen schwerer Nötigung. Ennigkeit hat eine Geldstrafe bekommen. Daschner hat sogar nur eine Verwarnung mit Strafvorbehalt bekommen. Also das ist quasi, kann man umgangssprachlich sagen, eine Geldstrafe auf Bewährung. Gefgen hat natürlich versucht, das Urteil gegen sich nachher noch irgendwie zu revidieren. Also er hat alle rechtlichen Mittel ausgenutzt. Er ist nachher beim BGH in Revision gegangen, das ist gescheitert. Er hat versucht, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, das ist gescheitert. Und er ist dann letztlich auch auf die übernationale Ebene gegangen, also zum EGMR, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der also auch die Unterzeichnerstaaten quasi darauf kontrolliert, ob sie in der Judikative, Legislative und Exekutive die Menschenrechte achten. Und da hat Gefgen tatsächlich vor diesen Gerichtshöfen, also da muss man auch nochmal klar machen, dass sich das über Jahre dann gezogen hat. Also ich glaube, das letzte Urteil beim EGMR war 2010 oder so. 2003 war die Verurteilung Gefgens. Also daran sieht man, wie lange sowas natürlich auch dauert. Aber da hat er zumindest auch Teilerfolge feiern können. Gefgen hat damals geltend gemacht, dass Deutschland gegen das Folterverbot verstoßen habe und ihm kein faires Verfahren zuteil geworden ist. Das hat der EGMR zunächst mal abgeschmettert. Er hat auch das, was Gefgen widerfahren ist, nicht als Folter bezeichnet, sondern in Anführungsstrichen nur als Misshandlung bzw. unzulässige Vernehmungsmethode. Später hat dann aber das Revisionsverfahren vom EGMR festgestellt, dass Deutschland zumindest teilweise gegen die Menschenrechtserklärung oder die Konvention verstoßen hat, eben begründet mit den wirklich sehr milden Strafen gegenüber Daschner und Ennigkeit. Also man hat da nochmal gesagt, ja, Deutschland hat das erkannt, dass das nicht in Ordnung war, dass das eine Verletzung war, hat auch ein dementsprechendes Verfahren eingeleitet, das ist quasi Bedingung, hat dann aber eine Strafe ausgesprochen, die eben keine abschreckende Wirkung haben kann. Also da hat Deutschland wirklich nochmal einen über den Latz bekommen für dieses doch sehr, sehr milde Urteil, was auch im juristischen Diskurs von vielen kritisiert wurde als wirklich außergewöhnlich mild. Ja, ich hoffe, es ist deutlich geworden, warum ich diesen Fall so spannend finde und warum ich ihn jetzt gerade vielleicht als Auftaktfall für den Podcast ausgewählt habe, weil er mich immer noch so beschäftigt. Er zeigt dann halt letztlich auch, dass man in solchen Fällen am Ende irgendwie nicht wirklich zufrieden sein kann und irgendwie ja, mit einem mulmigen Bauchgefühl immer noch zurückbleibt. Da gibt es ganz, ganz viele Fälle, auf die wir noch zu sprechen kommen, wo man am Ende nicht so dieses befriedigende Gefühl hat, der Fall ist jetzt abgeschlossen und die Dinge sind geklärt, die passiert sind. Und da kommen wir dann auch nochmal auf den Podcast-Titel ungerecht zu sprechen. Irgendwie ist die Situation, dass der Outcome hier für alle irgendwie so ein bisschen ungerecht. Auf der einen Seite natürlich zuallererst mal für die Familie von Metzler, die ihren Sohn bzw. ihren Bruder verloren hat, was wirklich einfach nur schrecklich ist und das aus dem schlimmsten Motiv mit einfach nur aus purer Habgier. Das ist sicherlich fürchterlich. Man kann auch an die Familie Gefgen denken, ja, an die Mutter und den Vater, die ihr Kind quasi verloren haben. Also ich erinnere mich an die Mutter, die auch dann später ein Interview gegeben hat und im Grunde gesagt hat, an diesem Tag, als ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, dass mein Sohn tatverdächtig ist, da ist auch mein Sohn ein Stück weit gestorben. Und das kann man sicherlich gut nachvollziehen. Ja? Also sonst kam Magnus um 12.30 Uhr zum Mittagessen freitags vorbei und nun dürfen sie ihn vielleicht mal alle 2 Wochen besuchen und ihm für 3 Euro was aus dem Gefängnisautomaten ziehen. Also da bricht natürlich auch eine Biografie und ein Leben zusammen. Was sich Gefgen selber verschuldet hat, Gefgen tut mir mit Sicherheit überhaupt nicht leid, aber an die Familie kann man sicherlich schon auch denken, was das für einen Bruch für sie bedeutet hat. Und natürlich kommt auch die Polizei am Ende des Tages nicht gut dabei weg. Unabhängig, wie man jetzt diese Entscheidung Daschners bewertet, aber dem Vertrauen in den Rechtsstaat hat das sicherlich nicht gut getan, egal welche Richtung man vertritt. Ja, die einen haben gesagt, der Rechtsstaat ist nicht mehr stark genug, er schafft es nicht, sich gegen seine Feinde zu wehren. Das sind die Befürworter solcher Rettungsfoltermethoden. Und die anderen, die eben eher sich um den Rechtsstaat Sorgen machen, die sagen auch, ja, schaut's an, die Polizei, sie setzt sich mal wieder über ihre Befugnisse hinweg. Also auch da, unabhängig davon, wie man dazu steht, hat dieser Fall sicherlich der Polizei und dem Rechtsstaat keinen guten Dienst erwiesen. Gut, ja, mir ist bewusst, dass ich jetzt schon seit 90 Minuten quassel. Also das ist wirklich der Wahnsinn, wie lang diese erste Episode geworden ist. Aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Das war mit Sicherheit der opulenteste Fall, den ich hier im Rahmen des Podcasts besprechen werde. Und da wäre es mir einfach auch schwer gefallen, wichtige Dinge auszulassen. Ich denke, da muss man auch alles zur Sprache bringen, was da eben gesagt werden muss. Die zweite Episode ist schon in Planung. Da gibt es deutlich weniger Material. Deswegen bin ich mir sicher, dass ich euch versprechen kann, dass die kürzer wird. Ich hoffe, ihr habt es bis zum Ende durchgehalten. Mir hat es großen Spaß gemacht und falls ihr irgendwelche Bemerkungen, Wünsche, doofe Kommentare habt, in den Shownotes werde ich die Mailadresse des Podcasts packen und da freue ich mich dann über eure Nachrichten. Ich werde direkt an Episode 2 weiterarbeiten, wann die erscheint, kann ich dann noch nicht sagen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder zuhört. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald.